Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ein Podcast mit Fabian und
Steffen, guten Abend.
Hallöchen.
Hi.
Und mit mir, Daniel. Wie ihr schon gehört habt, wir haben heute wieder Besuch da und ich habe direkt mal eine Frage an euch beide. Und zwar habe ich jetzt kürzlich mitbekommen, dass in unserer Heimatstadt eine Grundschule verwüstet wurde. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man auf so eine Idee kommen kann, aber insgesamt war das wohl relativ intensiv, diese Verwüstung. Und dann frage ich mich, ist das schon True Crime? Was sagt ihr?
Ja, ist es schon in einem gewissen Sinne natürlich jetzt nicht unbedingt podcastwürdiges True Crime, aber so Vandalismus, klar, zählt da für mich auch dazu. Ich habe davon gelesen in der Zeitung unserer Hauptstadt, unserer Heimatstadt. Ich habe auch Bilder gesehen und ich war auch so ein bisschen fassungslos tatsächlich, ob des Maßes an Zerstörung. Und ich denke, da haben sich ja 3-4 Leute einfach mal richtig ausgetobt. Das erinnert mich, ich weiß gar nicht, habe ich vielleicht schon mal erzählt, das erinnert mich so ein bisschen dran in meiner eigenen Schulzeit, da auf der Realschule, wo ich war, wurde nebenan in der Hauptschule eingebrochen. Da hatten sich auch Schüler der Hauptschule ausgetobt und hatten da ihrem Unmut so richtig freien Lauf gelassen und auch irgendwie ein paar Klassenräume demoliert und ein paar Sachen gestohlen. Die konnten aber relativ schnell ermittelt werden, weil einer von denen seine Sporttasche mit Namensschild hat stehen lassen am Tatort. Das war vielleicht nicht der allercleverste Move. Ja, in dem Fall hier weiß ich jetzt nicht, wie es weitergegangen ist. Ich habe nur von diesem Vandalismus gelesen und gehört und war tatsächlich auch so ein bisschen so, ja, geschockt. So öffentliches Eigentum,
ja,
so zu zerstören, das ist schon...
Genau. Ja, man kann das nicht so ganz nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall extrem heftig. Und ja, ich meine, so Dinge passieren eben. Was meinst du dazu, Steffen?
Vielleicht hast du es gerade gesagt und ich habe es nicht gehört. Was für eine Schule war das? War das eine weiterführende Schule, eine Grundschule?
War eine Grundschule.
Ja. Ja, das macht es für mich ehrlicherweise noch schwieriger, das Ganze nachzuvollziehen. Also, weil... So nüchtern betrachtet gibt es keinen Grund, warum man ein Schulgebäude verwüsten sollte. Ich denke bei Grundschulen halt immer, dass das ja auch Orte sind, wo Kinder vielleicht einfach gerne hingehen. So, ne? Und wenn ich dann so an meine eigene Tochter denke, die jetzt in der 2. Klasse ist, wie sollte ich der erklären, dass am Wochenende irgendwer in ihre Schule, die sie ganz gerne mag, eingestiegen ist und da alles kurz und klein geschlagen hat? Also das, ja... Keine Ahnung, also versteht man nicht.
Versteht man nicht, mir fehlen da auch die Worte.
Vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung aus dem Ruhrgebiet einen Artikel gelesen, da sind Diebe und Einbrecher am Wochenende in einen Kindergarten eingebrochen und hatten schon gezielt irgendwie Möhren, Zwiebeln und so weiter dabei und haben den Hasen, der das Maskottchen von einer der Gruppen war, quasi zubereitet. Wie erklärt man das den Kindern, dass irgendwie...
Oh Mann, also das ist doch wirklich...
Ja, das erklärt man natürlich gar nicht, aber es ist, also mich macht sowas immer stinkig, ne? Weil ich denke, weißt du, dann geht in den Wald und schreit laut oder so, ne? Aber das ist einfach assi.
Ja, es ist total assi.
Komplett.
Also, in dem Fall wird es ja so sein, dass da, wie gesagt, irgendwelche Leute irgendwelchem Unmut freien Lauf gelassen haben, weil das kann man ja nun mal unterstellen, es ist eine Grundschule, da werden es wohl keine angepissten Schüler gewesen sein. Wie gesagt, ich habe das Maß der Zerstörung gesehen in der Zeitung, das war schon ordentlich. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, Daniel, ja, es ist True Crime, aber wie gesagt, kein blutrauschwürdiger True Crime. Und für euch da draußen, ihr habt es natürlich schon gemerkt, ihr habt ihn an der Stimme erkannt. Steffen ist wieder zu Gast, unser Sauerland-Korrespondent. Und der wird uns auch
heute
wieder...
Er ist mit dem Ü-Wagen draußen.
Ja. Ja. Ich freue mich.
Ich suche gerade einen Empfang. Wir sind im Sauerland. Ein paar Empfangslücken. Ja, ich freue mich auch total. Also ja, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich.
Voll.
Cool, dass du da bist.
Tja, starten wir also hier quasi mit True Crime gegen das Schulsystem.
Ja, und einem fetten Dislike von mir direkt. Ne? Das war, also ich habe noch ein anderes Dislike, das ist ein bisschen harmloser für später dabei, aber das war jetzt so mein größeres Dislike.
Und Daniels Dislike und ich öffne jetzt hier mein Detmolder Tusnelda Bier. Ich bin sehr gespannt, du hattest deins ja schon, es hat dir geschmeckt, hast du gesagt?
Es war köstlich.
Es riecht hervorragend, schön malzig und hopfig. Der Grund, warum Steffen heute zu Gast ist, ganz kurz für die Zuhörerschaft da draußen, Der hat gestern einfach den Fehler gemacht, mir zu schreiben, dass er krank war und sich dann einfach gedacht hat, er bereitet mal schnell noch einen anderen Fall vor, so um mal irgendwie zur Not einspringen zu können, wenn Not am Mann ist. Und da habe ich ihn natürlich direkt verhaftet, weil ich die Tage so gottlos wenig Zeit hatte, dass ich diesen angekündigten Raubüberfall, Erpressungsfall, den ich für oder auf einen Zuhörerwunsch hin machen werde, den konnte ich nicht gescheit recherchieren in der Kürze der Zeit seit der letzten Aufnahme. Und Steffen rettet mir hier gerade so ein bisschen den Hintern. Deswegen vielen Dank, dass du da bist. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es geht aber auch nicht nach Spanien. Also, um das schon mal vorwegzunehmen. Bei Spanien muss ich übrigens ganz kurz, wir haben jetzt schon ziemlich viel geredet, ohne in den Fall eingestiegen zu sein. Aber, Fabian, was assoziierst du mit der Türkei?
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja fast in Spanien, also Lüdenscheid und Altena, das ist ja so die Costa Brava Nordrhein-Westfalens quasi. Was assoziiere ich mit der Türkei?
Jetzt keine schlaue Antwort, einfach irgendwas raushauen.
Es gibt nicht so die eine Assoziation. Kultur, Istanbul,
Ja, du
Pamukkale
denkst
und
schon lange
so.
nach. Was assoziierst du mit Portugal? Was mit Portugal?
Cristiano Ronaldo,
Okay, was mit
Zü.
Tschechien?
Bier,
Prag.
Okay, und jetzt alle drei nochmal. Türkei, Portugal, Tschechien. Klingelt da irgendwas bei dir? Nein, da klingelt gar nichts. Ja, von wegen, mein Lieber, das sind die EM-Gegner von Georgien. Ja, und Freitag.
Eiskalt erwischt, eiskalt
Das
erwischt.
sind also drei Nationen, die in ihrer Gruppenphase einfach nur im Tal der Tränen schwimmen werden, quasi.
Ja.
Sie tun uns alle leid,
Es gibt in der
Fabian.
Lokalzeitung im Moment so eine Reihe von Menschen, die hier in dieser Stadt wohnen und dann eben aus Teilnehmerländern kommen. Und es gibt, glaube ich, einen Menschen aus Georgien in dieser Stadt. Und der ist natürlich direkt in der Lokalzeitung aufgetaucht und hat einfach mal rausgehauen, dass er stark davon ausgeht, dass sein Land Europameister wird, da die Mannschaft sehr gut ist. Also
Es
das.
ist einfach wirklich realistisch anzunehmen, das
Ja.
muss man wirklich so sagen. Also, das ist ja, diese Teams da in der Vorrunde sind ja nur wirklich ein Klacks. Also.
Ja.
Ja, ich glaube, die haben diesen unschätzbaren Vorteil, dass die unterschätzt werden, weil keine Sau die meisten Spieler kennt. Und es gibt ja diesen Spieler, der vor 2 Jahren nach Neapel gewechselt ist. Ich werde seinen Namen nicht versuchen auszusprechen. Kvisha Kvaratskhelia oder irgendwie so. Und
Kein
der hat
Willi.
direkt, nee, kein Willi. Und der hat direkt irgendwie die Serie A zusammengeschossen und allen irgendwie Knoten in die Beine gedribbelt. Der georgische Fußball, der ist on the rise, Leute. Da könnt ihr nichts gegen tun. Und
Ich freue mich drauf. Gut, das nur am Rande.
haben auf jeden Fall ein ganz schickes Trikot, so wie ich das gerade sehe. Ist ganz cool.
Ja, okay. Vom EM-Vorrundengeplänkel, noch habe ich nicht so die große EM-Fußballlaune, vielleicht kommt das ja noch auf. Also von diesem Turnier, das jetzt demnächst startet, hin zur Costa Brava Nordrhein-Westfalens quasi. Was ist passiert im Sauerland? Wo sind wir? Was ist passiert? Erzähl und nimm uns mit in dieses Kleinod.
In El Altenal.
Oh, El Altenal. Also.
Der war gut. Ich hab schon nach einem Wortspiel gesucht, aber das war jetzt gut.
Ja.
Das war echt gut.
Altena, altbekannter Ort, Schauplatz unseres Bergfeldfalles. Da haben wir schon ausgiebig über diese Stadt gelästert. Aber ihr auch durchaus eine gewisse Schönheit zugesprochen.
Ja, genau. Wer das nochmal genauer hören möchte, kann sich gerne die Folge 78 Bergfeld nochmal reinziehen. Da gibt es Informationen zu Altena. Ja, wer zum ersten Mal vielleicht zuhört und sich fragt, wer oder was ist dieses Altena? Wir sind immer noch im Märkischen Kreis, immer noch in Nordrhein-Westfalen, immer noch irgendwo im Dreieck zwischen Hagen, Iserlohn und Lüdenscheid. Und vielleicht wird der ein oder andere schon mal dort genächtigt haben, denn die bekannte Burg Altena beherbergt ja auch die älteste Jugendherberge Deutschlands. Und ja, die kann man auch, das ist interessant, sich das mal anzugucken. Also da gewinnt so ein.
Das finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Das ist so echt hölzern, würde ich sagen.
Ja, die Betten sind nicht bequem. Gar nicht.
Kann man da nächtigen? Hast du da schon mal geschlafen? Geht das auch?
Ja, man kann da irgendwie übernachten, aber ob man in diesen historischen Schlafsälen übernachten kann, da bin ich ehrlicherweise überfragt.
Ach so, ja
Also
gut, aber die meinte ich
es
jetzt.
gibt heute noch einen Jugendherbergsbetrieb da oben, aber ich glaube, der hat sich etwas modernisiert. Also ich meine, wenn man irgendwie das Gefühl hat, einen sehr gesunden Rücken zu haben, dann kann man sich vielleicht auch mal auf so eine Strohmatte legen, aber das ist wirklich sehr, sehr unbequem.
Es gibt ja kaum etwas, was gesünder für den Rücken ist, als auf einer harten Unterlage zu schlafen. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang auf dem Boden geschlafen, also auf dem nackten Boden ohne irgendwas drunter, weil das tatsächlich ja gesund sein sollte. Und ich habe auch nach so ein, zwei Tagen Anlaufschwierigkeiten mich auch sehr gut dabei gefühlt. Aber letzten
Ja,
Endes hat
was?
dann die Liebe zu Matratzen gesiegt irgendwann, ja.
Ja,
Gott
aber.
sei Dank, die kalte Dusche hat ja gewonnen und ich wollte gerade sagen, also schrecklicher kann eigentlich so ein Erlebnis nicht sein, auf einem kalten Boden zu schlafen oder auf einem harten Boden und dann auch noch morgens kalt zu duschen. Also da wäre ich auf jeden Fall auch hellwach.
Ja, aber Matratzen müssen schon eher hart sein. Also weiche Durchhängematratzen gehen gar nicht.
Das sehe
Ja,
ich
das führt auch
genauso.
zu Rückenschmerzen irgendwie, ja.
Gut. Wir sind am 5. September 2015. Gegen 14 Uhr geht eine Spaziergängerin unterhalb der Burg Altena entlang. Der sogenannte Weihepark, der Teile der Burg umgibt, ist allseits beliebt. Hundebesitzer führen ihre Hunde aus, junge Leute, die nicht unbedingt gesehen werden möchten, schätzen die schlechte Einsehbarkeit des Ortes. Das Gebiet ist dicht bewachsen, die Topographie ist steil. Abseits eines Weges, in einem Gebüsch, in der Nähe einer Treppe, entdeckt die Frau die vollständig bekleidete Leiche eines jungen Mannes. Die Frau alarmiert die Polizei, die kurz darauf eintrifft. Es wird weiträumig abgesperrt und die Polizei beginnt mit ihrer Arbeit. Es ist ziemlich schnell klar, dass der junge Mann verblutet ist. Seine Kehle ist durchtrennt, er hat mehrere Stichwunden im Halsbereich. Die Identität des Toten kann schnell geklärt werden. Wer ist dieser junge Mann? Es handelt sich um den 20-jährigen Recep Bektaş. Recep ist im Altenaer Stadtbild bekannt und beliebt. Er arbeitet als Kellner an den Ländeterrassen, gilt als offen und lebenslustig. Er ist gut integriert, spielt Fußball und hat Gefallen am, in Anführungszeichen, westlichen Lebensstil. Warum musste er sterben? Die Polizei durchsucht das Gebiet rund um die Burg ausgiebig, was keine einfache Aufgabe ist. Die Vegetation ist dicht, das Unterholz ist schlecht zugänglich. Die Polizei findet nichts. Kein Messer und auch keinen anderen scharfkantigen Gegenstand, mit dem die Tat ausgeführt wurde. Die Tatsache, dass es am Abend vor Recep's Tod in der Nacht und am darauffolgenden Tag stark geregnet hat, macht die Spurensuche nicht leichter. Spuren verwässern, der Boden weicht auf. Wenige Tage vergehen. Bereits 3 Tage nach dem Leichenfund gibt es eine Abschiedsfeier am Bungernplatz in Altena mit rund 400 Gästen. Neben Familie, Arbeitskollegen und Freunden ist auch der damalige Bürgermeister Andreas Holstein und Vertreter der islamischen Gemeinde anwesend. Die Menschen sind schockiert. Der damalige Bürgermeister findet folgende Worte: Wir trauern in Altena alle mit der Familie um den Tod eines jungen Menschen, den wir in Altena alle gekannt haben, den auch ich kennenlernen durfte, der immer sehr, sehr freundlich und friedfertig war, den ich seit seinem kleinen Dasein mit 10, 11 Jahren kannte. Und er hat sich immer einen Spaß daraus gemacht und mich mit Hallo, Herr Bürgermeister, begrüßt. Das wird fehlen. Das wird mir fehlen. Er wird vielen Menschen in Altenern fehlen. Wir fassen es nicht, was mit dem jungen Menschen geschehen ist. Noch am Abend der Abschiedsfeier wird der Leichnam zum Flughafen Köln überführt und von dort aus nach Istanbul geflogen, wo er bestattet wird. Rund um die Fundstelle des Leichnams wird von Freunden eine kleine Gedenkstätte errichtet. Blumen, Gedenksteine und das Trikot seines Fußballvereins SV Hellas Lüdenscheid.
Ich musste gerade kurz schmunzeln, als du das erzählt hast mit dem Hallo, Herr Bürgermeister, weil du hast mir ja auch oder du hast uns ja auch Fotos zum Fall geschickt und darunter natürlich auch ein Foto des Opfers. Abgesehen davon, dass der auf dem Foto recht sympathisch aussieht, finde ich, sieht er auch aus wie jemand, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Schalk im Nacken hat, so jemand, der so
Ja,
Schabernack, also ne,
genau.
so man sieht, finde ich,
Ja.
dass der so jemand ist, der so, keine
Ja, so
Ahnung,
ein Schelm ist.
Schelm, das Wort habe ich gesucht, ne? Und deswegen diese Anekdote hat gerade so, ich kann mir richtig vorstellen, wie er dabei geguckt hat, so und ja.
Und
Genau.
solche Menschen sind tatsächlich, finde ich, zum einen total wertvoll für den Alltag. Das sind diejenigen, die einem immer so ein Lachen schenken, weil die einfach nicht mit so einer Ernsthaftigkeit durchs Leben gehen und keine Ahnung, irgendwie so kommunikativ sind und einfach auch auf Menschen zugehen und immer halt irgendwie einen netten Spruch auf Lager haben. Und auf der anderen Seite sind das einfach auch Menschen, die es immer seltener gibt.
Also er scheint einfach wirklich ein durch und durch netter Kerl gewesen zu sein. Also ich meine, der 20 Jahre alt, der hat gekellnert. So galt einfach auch in der Stadt als sehr lebenslustig. Die Menschen mochten ihn, er war präsent im Stadtbild. So, und deswegen natürlich die Frage, die alle Menschen in Altena auch bis heute, ne, ist es ein Cold Case, auch bis heute umtreibt, warum musste Recep sterben?
Ja, umso krasser natürlich, ne? Altena ist keine große Stadt. Ich habe jetzt die aktuelle Einwohnerzahl nicht vor Augen, aber ich würde sagen, keine Ahnung, korrigiere mich, um die 20.000 vielleicht?
Ja, weniger. Also so 16.000, Pi mal Daumen.
Ja, genau. Ich hatte jetzt etwas hochgegriffen. Und das ist ja auch schon so ein Ding, da kennt man sich vom Sehen zumindest. Ne? Da kennt man jetzt nicht unbedingt jeden aus Gesprächen oder so. Aber jemand, der dann auch noch so positiv raussticht und so präsent im Stadtbild ist, das betrifft dann quasi jeden, wenn der auf einmal verstirbt. Ne?
Ja, und umso schwieriger oder schwerer kann man sich das vorstellen, dass so jemand sich irgendwo Feinde macht, möglicherweise. Das ist ja relativ unwahrscheinlich, wenn man eigentlich nur positiven Spirit hat irgendwie.
Ich möchte kurz noch eine Sache anmerken. Steffen hatte gesagt, dass die Gegend rund um die Fundstelle abgesucht wurde im Hinblick darauf, eine mögliche Tatwaffe zu finden. Da aber nichts gefunden wurde, ich gebe zu bedenken, dass das nicht bedeutet, dass da nichts zu finden ist, ne? Weil wir denken kurz an den Fall Tanja Greff zurück. Da lag einfach eine Leiche jahrelang in so einem kleinen Grünstreifen, die man eigentlich hätte finden müssen. Also so ein Messer oder irgendeinen kleinen scharfkantigen Gegenstand, den übersieht man schnell, ne? Also ich will das nur kurz so in Relation rücken, wie schwer das auch ist, sowas auch bei einer gezielten Suche zu finden in so einem Unterholz- und Dickichtstück, ne?
Genau, und es ist wahnsinnig dicht. Also es ist unheimlich steil und dicht bewachsen. Also das ist mit Sicherheit kein Spaß, da irgendwie einen kleinen Gegenstand zu suchen.
Ja, und das ist ja auch ein Ort, den du wahrscheinlich kennst, Steffen. Ne? Du hattest ja in der Bergfeld-Folge eben auch Altena insgesamt beschrieben. Burg Altena ist ja dann wahrscheinlich auch ein Ort, der dir insgesamt geläufig ist. Ich meine, du hattest irgendwann erwähnt, dass du da vor kurzem mal mit deiner Tochter auch unterwegs gewesen bist. Ich muss gestehen, ich war das letzte Mal, glaube ich, vor guten 20 Jahren an Burg Altena als Zivi im Kindergarten, aber so ein Kindergartenausflug. Aber deine Eindrücke dürften etwas frischer sein, nehme ich an.
Ja, also im Grunde genommen verändert sich da auch nicht viel, ne? Also in der Bergfeld-Folge haben wir kurz über den Erlebnisaufzug gesprochen, der damals als die letzte Chance für die Stadt beschrieben wurde. Aber so die Burg steht ja nicht erst seit 5 Jahren da. So, ne? Die verändert sich jetzt auch nicht täglich. Und das ganze Gelände drumherum, ich habe eben erwähnt, dieser Teil unterhalb der Burg, dieser Weihepark, der ist um 1850, 1860 ist der errichtet worden, weil man irgendwie der Meinung war, da ist irgendwie schroffer Felsen und das Ganze sollte so im Stile eines englischen Gartens schön hergerichtet werden. Aber der ist halt super verwildert. Ne? Also es gibt da so einen Spazierweg natürlich, wo man entlang gehen kann, aber links und rechts davon, das ist wirklich fieses Dickicht. Und die Vorstellung, da als Polizeibeamter irgendwas suchen zu müssen, also das ist kein Spaziergang.
Ja, das ist wahrscheinlich so im allgemeinen Niedergang der Stadt Altena an sich. Da haben wir auch in der Bergfeld-Folge drüber gesprochen, dass das eine Stadt ist, die mit sehr, sehr vielen Problemen zu kämpfen hat. Und dann sind natürlich auch solche Prestigeobjekte wie so ein, in Anführungsstrichen, englischer Garten auch irgendwie in der Prioritätenliste ganz unten und verwildern dann halt dementsprechend. Ne? Und genau, werden dann halt eben zu Spots, die schwer zu überblicken sind.
Ja, das wird dann irgendwie alle Nase lang mal zurückgeschnitten oder so, aber ich glaube auch, dass die Stadtkasse das jetzt nicht hergibt, zu sagen, wir gönnen uns da eine prestigeprächtige Parkanlage. Ja. In den Tagen nach dem Tod kommen aufgrund der Größe bzw. der nicht vorhandenen Größe der Stadt natürlich schnell Gerüchte auf. Die Menschen in Altena fragen sich, wer ist der Mörder? War es überhaupt Mord oder hat er sich selber umgebracht? Diese Fragen sind, wie gesagt, bis heute nicht geklärt. Ein paar Sachen hingegen konnten festgestellt werden. Der damalige Pressesprecher der Polizei des Märkischen Kreises, Dietmar Boronowski, hat ganz klargestellt, dass es sich nicht um einen Sturz handeln kann. Also es ist nicht möglich, dass er irgendwie von der Burgmauer gestürzt ist oder so. Das Das konnte definitiv ausgeschlossen werden.
Ich habe auch relativ selten davon gehört, dass Menschen sich beim Stürzen von Burgmauern die Kehlen aufschneiden. Interessant auch, dass Suizid da offenkundig in der Gleichung irgendwie eine Rolle spielt, weil auch hier das Aufschlitzen der Kehle, der eigenen Kehle, keine Ahnung, eine doch sehr ungewöhnliche Suizidmethode wäre. Ich will nicht ausschließen, dass es vorkommt, aber ich würde einfach mal ganz frech behaupten, dass die Rate weltweit solcher Suizide deutlich unter einem halben Prozent der Gesamtaufkommen von Suiziden irgendwie liegt. Und dagegen spricht ja auch, dass man einfach das Mittel der Wahl nicht gefunden hat, also die Waffe nicht gefunden hat. Die hätte er ja wahrscheinlich auch nicht entsorgt. Wofür hätte er das tun sollen? Ne?
Ja, also das ist halt damals aus Ermittlerkreisen nicht ausgeschlossen worden und das war damals in der Stadt schon, ist das auf große Verwunderung und Skepsis gestoßen, dass die Leute
Zu
gesagt
Recht.
haben, so das macht überhaupt keinen Sinn. Zumal man sich ja wirklich auch die Frage stellt, wie soll das gehen, ne? Also man schneidet sich die Kehle auf und läuft dann irgendwie mit durchtrennter Kehle noch rum und entsorgt noch das Messer. Ja, es gibt keinen Abschiedsbrief. Also, ne, das kann man, glaube ich, ziemlich schnell kann man feststellen, dass das einfach nicht so gewesen ist. Das wird kein Selbstmord gewesen sein.
Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist von Selbstmorden, die keinen Abschiedsbrief aufweisen. Das kommt natürlich immer wieder vor, ne? Wenn das spontane Taten sind oder wenn der aus dem Leben Scheidende vielleicht auch das Gefühl hat, nichts weiter sagen zu müssen oder zu können. Aber wie gesagt, diese Art und Weise der Tötung plus eben das fehlende Werkzeug, das heißt, spricht für mich eigentlich vollkommen dagegen.
Ja. Die Polizei findet Recep's Handy, wertet es aus, findet aber nach Angaben der Polizei eben keine nennenswerten Erkenntnisse. Also man kann auch auf dem Handy nichts irgendwie finden, was bei der Ermittlung weiterhilft. Am Tag vor dem Leichenfund, am 4. September 2015, wird Recep mehrfach in Altena gesehen, teilweise am Marcana. Das ist ein belebter Platz in der Innenstadt von Altena. Und Zeugen sehen ihn aber auch in der Nähe der Burg. Das ist alles nicht weit auseinander, aber er ist wohl an beiden Orten gesehen worden. Eine Kaffeemitarbeiterin gibt an, sie habe Recep am Abend vor seinem Tod getroffen und sich mit ihm unterhalten. Er habe gesagt, er würde sich mit einem Freund treffen und später hat die Mitarbeiterin Recep und seine Begleitung auch zusammen gesehen. Dies deckt sich auch mit der Aussage der Mutter. Hikmet Bektaş gibt an, ihr Sohn habe am Abend vor seinem Tod vorgehabt, zu einem Freund zu gehen und er habe auch dort übernachten wollen. Am nächsten Tag habe die Familie vorgehabt, gemeinsam eine Hochzeitsfeier zu besuchen. Der 4. September, also der Tag vor dem Leichenfund, ist ein Freitag gewesen. Die Leiche selber ist am 5. September, also an einem Samstag, gefunden worden. Ja, es scheint so zu sein, dass Recep zuletzt am Abend gegen 22 Uhr gesehen wurde, und zwar in der Nähe der Burg und in Begleitung einer anderen männlichen Person. Ob dies die Beobachtung der Kaffeemitarbeiterin war oder ob das andere Zeugen gesehen haben oder angegeben haben, das lässt sich anhand der Recherche nicht mehr klären. Was sich aber klären lässt, ist, wie diese Begleitung ausgesehen hat. Und zwar wirkt die wie folgt beschrieben. Es handelt sich wohl um einen jungen Mann, etwa 1,70 Meter groß, sehr schlank, leichte O-Beine, eine helle Blue Jeans und er muss eine wirklich interessante Jacke getragen haben. Die wird nämlich sehr detailliert beschrieben. Es muss eine auffallend hellgraue Kapuzenjacke mit einem klein karierten Muster gewesen sein. Ja, wie auch immer man das abends um 22 Uhr erkennt. Die Polizei verbreitet einen Fahndungsaufruf, der in der Stadt plakatiert wird, der in Briefkästen verteilt wird, sowohl in türkischer Sprache als auch auf Deutsch, mit der Bitte, dass sich eben jene Begleitung oder weitere Zeugen sich melden mögen, aber es meldet sich niemand.
Sorry, dass ich da kurz einhake. Du hast die Gestalt des Freundes beschrieben, du hast die Kleidung beschrieben. Weiß man etwas zu seiner Haarfarbe, möglicherweise, ob er auch irgendwie einen Migrationshintergrund hatte oder zumindest, dass dies zu vermuten ist?
Nee, also die Informationen, die ich genannt habe, sind die, die auch auf dem Fahndungsplakat stehen und mehr findet man auch nicht. Also ne, möglicherweise hat die Person einfach, da es ja sehr stark geregnet hat, auch die Kapuze einfach auf dem Kopf gehabt. Das würde ja Sinn machen. Weil man ja schon
Ja,
deutlich
genau.
weiß, es ist eine Kapuzenjacke. Man weiß, dass es stark geregnet hat. Und ich meine, was macht man bei Regen, wenn man eine Kapuzenjacke anhat?
Ja, klar, ich frage deswegen, die Frage kommt daher, weil du jetzt nochmal angesprochen hast, dass jetzt diese Fahndungsplakate und diese Informationen eben auch auf Türkisch kommuniziert wurden, was dann bei mir direkt die Frage ausgelöst hat, warum macht man das? Ne? Also, wen möchte man damit ansprechen? Man sollte doch davon ausgehen, dass wenn man halt sowas in Altena irgendwie da Wände mit plakatiert, dass man dann im Prinzip doch mit der deutschen Sprache ganz gut vorankommen sollte.
Wahrscheinlich auch, um einfach alle Eventualitäten abzubilden, ne? Also ich glaube, dass die türkische Community in der Gegend auch relativ umfangreich ist. Und da gibt es halt eben auch immer Leute, die vielleicht noch nicht so lange hier leben oder der Sprache noch nicht so mächtig sind. Und ich glaube, man wollte einfach jeden abholen. Zumal eben das Opfer türkischen Hintergrund hatte und man dann vielleicht einfach da davon ausgegangen ist, dass jemand, der was wissen könnte, eben auch aus dieser Community kommt, ne?
Ja, und genau der Gedanke passt für mich nicht zusammen. Also ich finde, ja, das Opfer hat halt einen türkischen Background, ist so. Wenn die Begründung die wäre zu sagen, in Altena gibt es einen recht hohen Bevölkerungsanteil mit einem türkischen Background, dann verstehe ich das. Aber ansonsten, nur weil das Opfer einen türkischen Background hat, dann auf eine Community zu schließen, bedeutet ja gleichzeitig auch, dass man irgendwie innerhalb der Community ein Wissen vermutet und möglicherweise auch diese Person verortet. Daher die Frage.
Das bedeutet für mich erstmal nur, dass man eigentlich wirklich alle Eventualitäten abdecken möchte und dass man aufgrund der Tatsache, dass das Opfer eben diesen Background hatte, eben auch danach Informationen sucht. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist auch meine Wahrnehmung einfach falsch und es ist eher so zu verorten, wie du es wahrnimmst. Keine Ahnung, ich würde dem jetzt keinen so großen Wert beimessen irgendwie. Was ich interessant finde tatsächlich ist, dass die Mutter ausgesagt hat, dass ihr Sohn bei einem Freund auch übernachten wollte. Also sie wusste um dieses Treffen mit einem Freund, das ja offensichtlich stattgefunden hat. Und dass es da vielleicht auch einen Übernachtungsplan gab. Das würde ja dann dafür sprechen, dass der wahrscheinlich irgendwo regional lebt. Wenn man am nächsten Tag auf eine Hochzeit wollte, dann wird man keine große Reise zum Übernachten unternehmen. Also das würde ja dafür sprechen, dass dieser mysteriöse Kumpel irgendwo da in den umliegenden Ortschaften irgendwo beheimatet ist, wenn das der ist, wovon er seiner Mutter erzählt hat.
Ja, oder möglicherweise auch in Altena direkt, ne? Also das, man muss
Das auch,
dazu
ja.
sagen, die Informationslage zu diesem Fall ist halt sehr, sehr überschaubar. Also es gibt wenige Informationen, die man zusammentragen kann. Natürlich wird auch die Polizei sich vielleicht um diesen Freund gekümmert haben. Wenn die Mutter möglicherweise wusste, bei wem ihr Sohn übernachten möchte, dann wird man den natürlich auch interviewt haben, aber da findet man eben keinerlei Informationen zu. Ne, vielleicht wusste die Mutter auch nicht, wo ihr Sohn hingeht. Ne? Vielleicht hat er gesagt, keine Ahnung, ich treffe mich mit einem Kumpel und ich bin morgen früh wieder da. Das lässt sich auf jeden Fall im Nachhinein nicht nachvollziehen. Interessant ist, dass die Eltern in den türkischen Zeitungen sehr redefreudig sind, während sie in der Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei nicht besonders kooperativ gewesen sind. Die Polizei drückt das so ein bisschen diplomatisch aus und sagt, dass sie es mit insgesamt sehr schwierigen Ermittlungen zu tun hatten. Die lokalen Zeitungen berichten allerdings übereinstimmend, dass die Familie auffallend wenig zur Aufklärung beigetragen hat und insgesamt eben wenig kooperativ gewesen sei. Also es gibt Zeitungsberichte in türkischen Zeitungen, wo sich die Eltern haben auch ablichten lassen, wo aber relativ viel erstmal auf die deutsche Polizei und die deutsche Ermittlungsarbeit geschimpft wird, in dem Sinne von, da draußen läuft der Mörder unseres Kindes rum und die Polizei tut nichts oder nicht genug. Also da
Es
sind
gibt
einfach
viele
die
Menschen,
Darstellungen.
die fühlen sich vielleicht von den deutschen Behörden nicht repräsentiert. Vielleicht haben die auch schlechte Erfahrungen gemacht. Das weiß man nicht, wie es dazu kommt, dass die da so verhalten reagiert haben, auch der deutschen Presse gegenüber. Je nachdem, keine Ahnung, wie so die eigene persönliche Situation ist, finde ich es auch gar nicht verwunderlich, dass man vielleicht eher mit den Medien aus dem Heimatland spricht, je nachdem, wie noch so die Verwurzelung auch ist und vielleicht eher mit, weiß ich nicht, einer türkischen Zeitung als einer deutschen. Es ist natürlich insofern seltsam, weil es zielführender wäre, mit den deutschen Medien zu sprechen, weil die Berichterstattung vor Ort natürlich eher dazu beiträgt, einen Täter zu finden, ne, als als Berichterstattung in der Türkei das könnte.
Naja, es fällt halt immer wieder auf, dass eben betont wird, dass die Familie sehr, sehr wenig zur Aufklärung beigetragen hat. Und das kann natürlich auch nur die Wahrnehmung von einzelnen Menschen sein, aber dadurch, dass das übereinstimmend immer wieder betont wird, kriegt man ja schon das Gefühl, oder man stellt sich ja zumindest die Frage, wenn man das erstmal so hinnimmt, warum? Also ich musste da unweigerlich an den Fall denken, den wir vor ein paar Folgen hatten, als die Frage war, wo der junge Mann sich im Sitzen erhängt hat oder nicht. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wo dann der Vater auch auch nicht so ganz bereitwillig immer mit allem rausgerückt hat. Also da gab es ja irgendwas, glaube ich, mit seinem Handy, was er dann irgendwie nicht zur Verfügung stellen wollte. Ja.
Ja,
ein
Bild und eine Videodatei, die gelöscht waren. Und da war der Fall ja nochmal so gelagert, dass der Vater selber sich an die Medien gewandt hat, um halt eben Hilfe bei der Suche der Wahrheit irgendwie zu bekommen und dann trotzdem nicht kooperiert hat, was natürlich total seltsam war. Ne?
Ja. Hier ist jetzt
hier ist jetzt einfach die Situation, dass eine Familie aus heiterem Himmel damit konfrontiert wird, dass der Sohn ermordet wird und dass ein gewisses Medieninteresse herrscht, ein gewisses Behördeninteresse. Ne? Und warum die wie handeln, kann man jetzt ja von außen erstmal gar nicht so richtig sagen.
Ja.
Ja, ich finde, hier muss man nochmal unterscheiden zwischen Kooperation mit den Medien oder halt mit den Behörden. Denn ich denke, eine Familie sollte sich auf jeden Fall kooperationsbereit mit den Behörden zeigen in so einem Fall. Das gebietet eigentlich der logische Menschenverstand. Und was so die Kommunikation oder die Kooperation mit Medien betrifft, würde ich jetzt auch vermuten, dass es in so eine Richtung geht, wie Fabian, du gerade sagtest, dass so man sich da vielleicht durch eine gewisse Verwurzelung den türkischen Medien irgendwie näher fühlt. Die Frage ist ja immer, was man sich davon verhofft, wenn man halt die Hoffnung in sich trägt, durch Medienberichterstattung noch weitere Zeugen zu generieren, dann ist es wirklich so, dass es halt doch deutlich sinniger wäre, dann auch mit den deutschen Medien zusammenzuarbeiten.
Ja, und generell, also aus meiner Sicht, da bleibe ich auch bei, macht das schon Sinn, eher mit den Behörden zusammenzuarbeiten, als sich mit Zeitungsvertretern zu unterhalten. Ja, also das ist ja weniger zielführend, so in meinem Verständnis.
Ja, genau.
Gut, aber weshalb und wieso und warum, das weiß man natürlich nicht, warum die Eltern letztendlich so gehandelt haben. Während die Polizei sagt, dass die Auswertung des Handys keine nennenswerten Erkenntnisse gebracht hat, berichtet eine türkische Zeitung, dass Recep wohl vor seinem Tod ziemlich viel und ziemlich aktiv bei Facebook gewesen ist und dort kurz vor seinem Tod seinen Beziehungsstatus wohl auf verlobt geändert habe. Die Familie davon allerdings nichts wusste. Die Facebook-Seite oder das Konto wurde auch ziemlich schnell nach seinem Tod deaktiviert oder gelöscht. Also während da vorher wohl sehr, sehr große Aktivität vorhanden war, wurde das danach ziemlich schnell entfernt.
Was interessant ist, weil das gar nicht so einfach ist. Es ist gar nicht so einfach, ein Facebook-Konto zu löschen. Da musst du natürlich die Zugangsdaten haben. Und dann musst du das, glaube ich, erstmal eine gewisse Zeit deaktivieren. Also so nach dem Motto, oder es war zumindest mal so, dass man das eine Zeit lang deaktivieren musste, um quasi Facebook zu beweisen, dass man es wirklich ernst meint mit der Löschung. Und dann konnte es erst gelöscht werden. Also das ist schon bemerkenswert, dass es da offensichtlich sehr schnell geklappt hat.
Ja, ich weiß das tatsächlich nicht. Also ich glaube, das ist so, wie du gerade beschrieben hast, dass man, glaube ich, erstmal so eine Pause einlegen muss, bevor man dann irgendwie endgültig ein Konto löschen kann. Aber es gibt ja immer wieder dramatische Ereignisse, wo Menschen vorher einfach sehr, sehr präsent waren und auch teilweise ihre Profile sehr öffentlich gestellt haben. So, und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für jeden, der darüber berichten möchte. Und die sind dann von heute auf morgen aber direkt weg. Also da scheint es auch irgendwelche Mittel und Wege zu geben, auf wessen Anweisung auch immer, dass das sehr schnell von der Bildfläche verschwindet.
Ist schon wirklich sehr interessant. Aber kann man nicht einfach sagen, dass zunächst ein Post gelöscht wird? Das müsste auch relativ schnell gehen, oder?
Das geht schnell, natürlich. Also Posts löschen kannst du über diese Menüpunkte zum jeweiligen Post eigentlich immer. Aber wie gesagt, so ein Konto zu löschen ist schon eine etwas langwierigere Geschichte. Aber ja, ich glaube, man
wurde denn wurde das Konto direkt gelöscht oder vielleicht nur dieser Post oder der Status abgeändert?
Das kann man nicht so genau sagen. Also man findet nur die Information eben, dass diese Facebook-Sache relativ schnell dann eben ne, vielleicht auch nur deaktiviert wurde, vielleicht wurden auch nur Posts gelöscht, vielleicht wurde das komplette Konto gelöscht. Das ist so detailliert nicht berichtet worden.
Aber auch interessant in diesem Fall, wie auch im Fall Cem, den du angesprochen hast, dass auch hier wieder in der türkischen Berichterstattung, in den türkischen Medien wieder Details zu finden sind, die in den deutschen Medien nicht zu finden waren. Und dann auch immer die Frage so, wo kommt das her oder wie kommt es, dass es da steht und auf der anderen Seite nicht oder dass einfach vielleicht das hier einfach nicht als so wichtig angesehen wurde, um darüber zu berichten, aber gerade dieser Umstand, dass da irgendwie am Abend vorher eine Verlobung eingetragen wurde, ist doch schon bemerkenswert.
Auf jeden Fall.
Ja. Weiterhin soll er vor seiner Ermordung zu seinen engsten Freunden gesagt haben: Sie rufen mich, ich habe Angst zu gehen, aber ich muss gehen. Das findet man auch nur in einer türkischen Zeitung. Da will ich nicht ausschließen, dass da vielleicht auch irgendwas in der Übersetzung schiefgelaufen ist. Aber die Kernaussage ist ja trotzdem wahrzunehmen. Also sie rufen mich, ich habe Angst zu gehen, aber ich muss gehen.
Aber wen meint er denn mit sie?
Das bleibt unklar.
Das ist, was mir einfällt, aber jetzt hier was komplett anderes wäre, ist das Rufen, Einberufen, an sowas hätte ich jetzt irgendwie spontan gedacht. Ne? So nach dem Motto, keine Ahnung, ich werde fürs Militär einberufen und möchte das eigentlich gar nicht.
Sie rufen mich, kann halt auch sein, also auch gerade in diesem Kontext, sie rufen mich, ich möchte nicht gehen, aber ich muss, kann auch einfach bedeuten, dass man vielleicht irgendwelche familiären oder anderweitigen Verpflichtungen wahrnehmen muss, ohne das eigentlich zu wollen, ne?
Ja, oder vielleicht hat er ja wirklich, ne, vielleicht hat er irgendwie Geheimnisse gehabt, die er vielleicht vor der Familie also ja, die er verheimlicht hat, wie das mit Geheimnissen so ist. Und dieses "Sie rufen mich" kann ja auch ein Übersetzungsfehler sein und es geht eher so in die Richtung von die wissen Bescheid. Also die wissen irgendwas und deswegen habe ich Angst zu gehen, aber ich muss es tun. Aber wir sind natürlich im Spekulatius unterwegs.
Total, ja, total.
Vater Jelal beschreibt seinen Sohn in türkischen Zeitungen als sehr beliebt, so wie wir das eben auch schon hatten. Er führt noch weiter aus, dass Jelal dass sein Sohn Recep viele deutsche Freundinnen gehabt habe und eine dieser Freundinnen habe später gesagt, dass Recep vor seinem Tod viele Drohungen erhalten habe. Auch da ist nicht klar, welche Art diese Drohungen waren, von wem die kamen. Da ist halt auch die Informationslage relativ bescheiden.
Das widerspricht ja aber auch so ein bisschen dieser allgemeinen Beliebtheit, ne? Also, Daniel meinte ja, jemand, der so allgemein beliebt ist, was soll der schon für Feinde haben? Wo soll der die herhaben? Und jetzt hören wir hier von Drohungen und dann ist aber auch wieder die Frage, warum kommt das über den Vater? Warum erzählt diese ominöse Freundin das nicht irgendwie selber? Weil die scheint das ja irgendwie direkt mitbekommen zu haben und die hätte dann vielleicht auch Aussage treffen können, in welchem Kontext diese Drohungen gekommen sind, von wem die vielleicht gekommen sind. Das scheint mir alles ein bisschen nebulös hier.
Ja, genau. Das ist halt einer dieser Fälle, wo einfach sehr, sehr wenig einfach bekannt ist. Also man weiß im Groben und Ganzen, was geschehen ist, aber man findet halt hier und da immer nur so Fitzelchen an Informationen, ohne dass man da besonders schlau raus wird. In der deutschen Zeitung wird explizit das Gerücht benannt, dass Recep schwul gewesen sei. Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hagen kommentiert das nicht. Und das finde ich ja auch eine interessante Aussage. Also, dass er das nicht unbedingt bestätigt, gut, aber das, ne, natürlich ist es clever auch zu sagen, dazu äußere ich mich gar nicht, das kommentiere ich nicht, aber er hat es ja eben auch nicht. Also nicht dementiert.
Das ist aber insofern interessant, weil ich fand diese Äußerung, die du gerade zitiert hast, der Vater hat darauf hingewiesen, dass sein Sohn viele deutsche Freundinnen hatte. Ich fand das so out of place, so, weißt du, so der, also da wird der Sohn ermordet und oder stirbt zumindest unter komischen Umständen. Und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, warum man sich dann irgendwie hinstellt und irgendwie das Bild zeichnet, dass der jemand war, dem die Mädels halt die Tür eingerannt haben, weil das ja überhaupt keine Rolle spielt, ne? Also das ist ja vollkommen irrelevant. Ja, also um das mal einordnen zu können, ich meine, wir sind da, wie gesagt, total im spekulativen Bereich, ne? Aber Homosexualität bei Familienmitgliedern, das ist tatsächlich eine Sache, wo häufig dann irgendwie Gewaltverbrechen geschehen oder wo häufig mit Gewalt von der Familienseite aus drauf reagiert wird. Es gibt eine Statistik vom BKA, die besagt, dass ein Drittel aller Ehrenmordopfer Männer sind. Also das sind teilweise auch Männer, die die Ehe gebrochen haben, also mit einer anderen Frau ihre Frau betrogen haben. Das sind aber in allererster Linie Männer, die sich zu ihrer Homosexualität bekannt haben und die sich geweigert haben, beispielsweise dann trotzdem zu heiraten oder so eine Konversionstherapie zu machen. Also so eine, ja, wo du das Schwulsein ausgetrieben bekommen sollst, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist ein realistisches Szenario und auch eins, was leider Gottes sehr, sehr häufig stattfindet.
Ja, also ich sag mal so, was in welche Richtung es ja hier geht, ist sozusagen ein Szenario, in dem der Vater ganz bewusst so ein Täterprofil erzeugt oder sagen wir mal fiktiv gestaltet, um von etwas anderem abzulenken möglicherweise. Und das halt dadurch eben sehr stark betont, dass er eben sagt, dass Recep so viele Freundinnen hatte und damit kreiert er ja dann auch so ein Phantom an möglichen Tätern, was dann natürlich auch ein Ablenkungsmanöver sein kann, aber wie du schon sagst, ne, das ist halt hochspekulativ und man ist hier auch so ein bisschen in der Klischeekiste unterwegs. Also, ne, da muss man schon vorsichtig mit sein.
Das ist die totale Klischeekiste. Es ist mir nur so seltsam aufgestoßen, diese Äußerung. Und das würde,
ist es auch,
das,
ja.
Das würde in diesem Kontext einfach so passen, dass man so das Bild des Sohnes in eine andere Richtung denken möchte, ne? Dass man vielleicht auch diese Spekulationen und Diskussionen und auch diese Verdachtsmomente gar nicht aufkommen lassen möchte.
Ja,
und
genau.
Und deswegen einfach so darauf hinweist, dass der ja einfach ein ganz normaler heterosexueller junger Mann war, der Erfolg bei der Damenwelt hatte, ne? Ja, um wie gesagt, vielleicht auch einfach nicht diesen Makel auf ihm sitzen lassen zu wollen, weil man sich dann gedacht hat, dass diese Spekulation irgendwann aufkommen wird.
Ja, genau. Und ich meine, diese Aussage, sie suchen mich, ich will nicht gehen, aber sie suchen mich, passt jetzt natürlich auch sehr gut in so ein Narrativ, ne?
Total, ja.
Genau, also gut, dass du es gesagt hast, dass man natürlich klischee-mäßig unterwegs ist, aber es ist zumindest ja theoretisch denkbar, dass dass in der Community irgendwie vielleicht doch bekannt war, dass Recep schwul ist. So, dann ändert er plötzlich seinen Facebook-Status auf verlobt, niemand weiß davon. So, und vielleicht kam das nicht ganz so gut an, um es mal ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Na, also vielleicht war dann plötzlich so, in Anführungszeichen, Druck im Kessel, ne, dass man gesagt hat, okay, man wusste irgendwie, okay, er ist homosexuell, das fand man vielleicht nicht toll, aber konnte irgendwie noch mit leben. Und dann kam plötzlich dieser Moment, wo ich dachte, okay, er hat sich als verlobt eingetragen. So, und dann musste vielleicht gehandelt werden. Das ist aber natürlich nochmal in aller Deutlichkeit, das ist komplett Klischee und Spekulatius.
Genauso gut kann es aber auch sein, dass er, dass dieses Verlobungsszenario einfach, dass es das gab, aber dass es einfach noch eine zweite Frau gab, die vielleicht auch gerne oder aus irgendeinem anderen Grund, oder vielleicht gab es andere Leute, die gerne hätten, dass diese zweite Frau dann doch eher die Auserwählte sein sollte und dass er sich aber anderweitig verliebt hat und das deswegen eingetragen hat oder es einfach nur reingeschrieben hat, weil er die andere nicht haben wollte und dass da irgendwie seitens verschiedener Akteure Missmut entstanden ist. Wäre ja auch eine Idee. Also die Frage ist, inwieweit seine Homosexualität überhaupt belegt war.
Dazu wollte ich gerade auch kommen, dass es ja auch sein kann, dass diese Verlobung tatsächlich irgendwie mit einer Frau zu tun hatte. Aber was ja fast schon als sicher betrachtet werden kann in dieser Gemengelage, wo ja wirklich nicht viele Informationen bekannt sind, dass sein Tod, wenn es denn diese Statusmeldung der Verlobung gab, höchstwahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat. Sonst wäre der Zufall ja doch sehr groß, dass er da eine Beziehung oder eine Verlobung offiziell macht und dann direkt auch stirbt. Ne? Dass das irgendwo miteinander zu tun hat und aufeinander aufbaut, das scheint mir recht deutlich auf der Hand zu liegen.
Ja, das denke ich auch.
Und schlussendlich wurden die Ermittlungen im August 2016 eingestellt. Das ist es dann gewesen. Also ein gutes Jahr später hat man noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, natürlich würde man sofort wieder loslegen, wenn sich irgendwelche neuen Erkenntnisse ergeben. Aber das ist jetzt auch schon 8 Jahre her. Und seitdem ist der Fall geschlossen. Man weiß also bis heute nicht, was da genau passiert ist.
Ja, unbefriedigend.
Ist total unbefriedigend. Weißt du, inwieweit, also man hat ja keine Tatwaffe gefunden, nicht wahr? Ja. Weißt du, inwieweit dann irgendwie in der Ländemann nachgesucht wurde? Ob da irgendwie in dem Fluss irgendwas sich versteckt, ist wahrscheinlich auch super schwierig.
Ja, das ist auch zu weit. Also das würde man nicht schaffen, von da aus bis in die Länder was runterzuwerfen. Also klar, man hätte es runterbringen können und dann irgendwie vom Flussufer werfen können.
Ja, so hätte ich jetzt gesagt.
Nee, weiß ich nicht, aber die Lenne ist halt auch jetzt kein kleines Bächlein. Ne? Also die ist
Nee,
schon
das,
ordentlich
ja,
breit,
das ist.
ordentlich tief. Also ich weiß nicht, da wird man garantiert viele scharfkantige Gegenstände finden. Aber da den Gegenstand zu identifizieren, das stelle ich mir
Ja,
als
es ist
ziemlich,
eine.
ziemliche Herkulesaufgabe vor.
Ja, da hast du wohl recht, das stimmt. Ist für mich halt nur so naheliegend, dass man halt eine Tatwaffe dann eben dort in den Fluss reinschmeißt, ne?
Ja, ist es auch. Zumal es ja, also für die Leute, die jetzt nicht ortskundig sind, ich hatte ein Foto von Altena gepostet als Ankündigung für diesen Fall. Und Burg Altena oben auf so einem Berg, so ein bisschen Stadt mit Flaniermeile an der Lenne eben etwas weiter unten, ist jetzt auch keine Tagesaufgabe, diese Strecke zu Fuß zurückzulegen. Das ist halt eine Sache von ein paar Minuten halt auch, ne?
Ja, das stimmt. Ja, das war der Fall Recep Bektaş aus Altena. Wenig Informationen, trotzdem irgendwie rätselhaft, aber wie gerade schon mal gesagt, aufgrund der wenigen Bröckchen, die man hat, gerät man ziemlich schnell ins haltlose Spekulieren. Und
Auf jeden Fall.
für mich auf jeden Fall ein Fall, der insofern bewegend ist, trotz der wenigen Informationen, weil einfach die Informationen, die man über das Opfer hat, so durchweg positiv sind, ne? Und dann man einfach sich vorstellen kann, wie das auch so eine Kleinstadt erschüttert, wenn dann so eine positive Gestalt da rausgerissen wird. Und das dann eben auch auf eine relativ brutale Art und Weise, die auch tatsächlich ja irgendein persönliches Motiv sehr nahelegt.
Ja, genau. Das ist auch einfach so. Wir haben es nach wie vor mit einer kleinen Stadt zu tun. Es gibt eine relativ gute Anbindung zu kleineren Orten oder auch Städten in der Nähe. Das heißt, es ist so ein bisschen wie im Ruhrpott nur kleiner. Es ist die, ne, also die benachbarten Städtchen sind sehr gut zu erreichen. Insofern kann man, finde ich, also auch diesen Tatverdächtigenkreis ganz gut ausweiten, und das macht es halt ungleich schwieriger, dort jetzt irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Der Versuch jetzt über die Sprache zu gehen, um da irgendwie in der Community noch Infos zu bekommen, es war wahrscheinlich auch kein allzu schlechter Move von der Polizei, um da irgendwie zumindest diesen Versuch zu starten. Und ansonsten war man wahrscheinlich auch relativ hilflos. Und das ist halt auch das Traurige daran, ne? Dass dort einfach ein junger Mann tot aufgefunden wird und keiner weiß, was passiert ist, ne? Es ist ja, also ich will mal hier nochmal sagen, wir waren vorhin spekulativ unterwegs, aber wir unterstellen natürlich der Familie hiermit nichts, und ich denke, die sind in tiefer Trauer, und für die ist das halt auch total schrecklich.
Ja.
Ein bemerkenswerter Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte. Ich hatte eben dargelegt, dass aus meiner Sicht die Kausalkette relativ klar ist, also dass der Mord irgendwas mit dieser vermeintlichen Verlobung zu tun hat. Ob es jetzt ein Mann war oder eine Frau, mit der er sich da verlobt hat, wenn es die Verlobung überhaupt gab, es bleibt festzuhalten, dass auch diese Person sich nicht gemeldet hat, ne? Das wird ja auch einen Grund haben. Also
Ja, stimmt.
da scheint es ja irgendeine Bedrohungssituation zu geben. Also angenommen, es gibt da den oder die ominöse Verlobte, und das war Auslöser für diese Tat, weil eben, keine Ahnung, entweder die Familie die Homosexualität des Sohnes nicht akzeptieren wollte oder eine andere Frau sich andere Hoffnungen gemacht hatte, was ja alles möglich ist. So oder so ist die Person, mit der da eine Beziehung geführt wurde, nie an die Öffentlichkeit getreten und hat irgendwie auf sich aufmerksam gemacht und die Geschichte erzählt. Und das spricht ja dann doch dafür, dass es da irgendeine tiefliegende Bedrohungssituation gibt, die auch wieder befeuert, dass da irgendwas im ganz, ganz persönlichen Bereich liegt.
Also, wo ich halt immer nach wie vor noch drüber stolper, ist, inwieweit an diesem Facebook-Verlobungsding überhaupt was dran ist. Weil das Erste, was ich mache, wenn ich eine Verlobung eingehe, ist doch, dass irgendwie Freunden, Familie, Bekannten mitzuteilen und nicht zu Facebook zu gehen und es öffentlich zu machen. Weil selbst wenn ich merke, es gibt Gründe, weshalb ich das Familie, Freunden, wen auch immer nicht erzählen kann, dann ist es halt auch irgendwie nicht unbedingt folgerichtig, das dann über Facebook kundzutun. Also,
Zumal, ist
entschuldige.
witzig, ich habe zumal, du hast ein Aber. Mach
Ja,
du erst mal das Aber.
ihr geht jetzt hier von einer, ihr geht jetzt hier von einer, in Anführungsstrichen, Person aus, die mit ihren Beziehungsdynamiken auf eine normale Art und Weise umgehen kann. Wenn das vielleicht eine Beziehung ist, die nicht gewollt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann gehst du vielleicht nicht irgendwie erst zu Freunden, sondern dann denkst du dir vielleicht irgendwann, okay, fuck it, ich habe es jetzt lang genug geheim gehalten, ich habe keinen Bock mehr, es geheim zu halten. Ich mache es jetzt mit einem ganz großen Boom, ich mache es jetzt sofort für alle öffentlich, dass die ganze Welt es sehen kann, weißt du? Also das ist so ein,
Ja,
das ist so
ja,
ein,
ja.
das ist so ein Move, das kann so ein Move sein, ich will mich nicht mehr verstecken, so. In egal in welche Richtung auch immer, ne? Also du hast natürlich recht, grundsätzlich wäre die Vorgehensweise erstmal mit dem Umfeld zu sprechen und das irgendwie anzukündigen und das dann über die öffentlichen Medien zu machen. Aber das ist einmal, ist das eine ganz andere Generation als wir. Der ist ja doch deutlich jünger gewesen als wir. Und das kann auch eine Art von Statement gewesen sein.
Aber das ist jetzt auch nicht der Riesenimpact auf
Na,
Facebook.
schon, schon.
Also ich würde gerne dazu
Vielleicht
noch was
unterschätze ich das.
loswerden. Ja, ich würde dazu gerne ganz kurz was loswerden. Und zwar war das mein Zumal eben. Ich kenne das von Freunden so, dass in der türkischen Kultur es eben so ist, dass man, dass dieser Hochzeitsantrag, das ist ein hoch, wie soll man sagen, angesehener Akt, das ist sehr wichtig, dass das halt dieses Handanhalten auch vor der Familie geschieht. Das habe ich auch selbst schon miterlebt und wie gesagt bei türkischen Freunden, dass halt dann die Braut, die Familie der Braut dann besucht wurde. Und das war ein offizieller Akt, um die Hand anzuhalten und dann erst mit dem Einverständnis der Familie sozusagen alles Weitere dann eingehen konnte. Und an so einer Stelle würde ich sagen, ist das wirklich ein Bruch mit der Tradition, wenn auf einmal halt über so einen Social-Media-Status sowas kommuniziert wird. Das ist halt, wenn es diese kulturellen Riten gab, die auch noch wichtig waren, dann ist das durchaus ein Bruch mit dieser, mit diesem alten Vorgehen.
Und genau das meine ich. Du folgst halt keinem offiziellen Protokoll und du machst es direkt auf eine Art und Weise offiziell, wo die ganze Welt es sehen kann und wo dir niemand den Mund verbieten kann. Also das ist halt, deswegen ist das halt schon ein Statement, ne? Also wenn es so
Ja,
war,
und
wenn
es
es
ist,
so war.
wenn es so war, und dann ist es nämlich auch, dann verärgert man sozusagen mehrere Parteien, man verärgert möglicherweise die Familie der zukünftigen Braut, man verärgert aber auch, wenn es eine andere Braut geben sollte, dann vielleicht die eigene Familie und aber auch die Familie der anderen möglichen Braut, weil man dann vielleicht sich doch einer anderen Liebe bekennt und versteht ihr? Also da halt gewissermaßen auch in einen gewissen Zwiespalt geraten ist. Das wäre jetzt für mich durchaus ein Szenario, was jetzt irgendwie auch denkbar wäre.
Also ich glaube halt, dass man so einen Move nur aus einer Position der Stärke herausbringt, wenn man sich selber ja eigentlich darüber im Klaren ist, dass das, was man macht, viele Leute vielleicht vergrätzen wird und man trotzdem den Mittelfinger in der Hosentasche hat und sagt, ihr könnt mich alle mal. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob der Recep diese Position inne gehabt hat, gerade wenn er sich geäußert hat im Sinne von, ne, ich habe, sie rufen mich, ich habe Angst zu gehen. Oder vielleicht gab es ja doch diese Bedrohungen, die er erhalten hat. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob er so gestärkt war in dem Moment.
Das tust du aus einer Position der Stärke heraus oder aus einer Position des Ich scheiß drauf, aus einer Position der es ist mir langsam egal oder auch vielleicht der Verzweiflung, der Machtlosigkeit. Es gibt viele Positionen,
Ja,
aus der
genau.
heraus man das tut, ne? Wenn du vielleicht das Gefühl hast, sowieso nichts mehr zu verlieren zu haben und du möchtest Menschen vor eine vollendete Tatsache stellen. Und eine wie auch immer geartete Reaktion erzwingen, weil du vielleicht auch denkst, die werden es schon verstehen, warum ich mich so entschieden habe. Aber ich muss jetzt erstmal dazu stehen, ne? Also es gibt, wie gesagt, je nach Dynamik gibt es tausend Möglichkeiten, die das irgendwie bedingen können. Das Problem ist halt
Wir
hier,
sind
dass wir so
uns,
wenig wissen.
genau, wir sind uns einig, dass wir denken, dass dieses Verlobt nicht nur ein Jux war, sondern dass es mit diesem Verlobtsein etwas auf sich hat, das möglicherweise das ganz viel ausgelöst hat. Und insofern kann man das nicht einfach wegignorieren oder so, das geht nicht. Wie Fabian gerade schon sagt, es gibt ja zigfache Möglichkeiten, warum man das jetzt irgendwie über so einen Weg kommuniziert. Aber dass dieser Zufall sozusagen, dass kurz danach dieser Mord stattfindet, daran glauben wir halt nicht. Ne? Also das höre ich jetzt hier mal so als Fazit quasi raus. Und das ist, glaube ich, der Konsens, mit dem wir auf jeden Fall aus dieser Folge rausgehen können, denn so viel steht mal fest, auch wenn alles andere drumherum so mögliche Szenarien sind, die natürlich irgendwie sehr spekulativ sind, aber das scheint ja irgendwie schon zusammenzuhängen.
Ja.
Denn so ein Witz macht man nicht einfach so. Ne? Also man schreibt nicht einfach verlobt rein. Weiß ich nicht, gibt es vielleicht so Leute, aber da würde ich schon sagen, also der mit dem kulturellen Background würde man das jetzt nicht unbedingt machen.
Ja, ich meine, ich kann mich daran erinnern an die StudiVZ-Zeiten. Da gab es, glaube ich, auch irgendwie so einen albernen Beziehungsstatus, wo immer alle auf Es ist kompliziert geklickt haben. Ja, boah, ich kann das ganz schlecht einschätzen. Also ob das ein Witz war, also mir wäre das fremd, also solche ernsten und privaten Dinge auf Facebook rauszuhauen.
Ja, mir auch, mir auch.
Das
Das
heißt
wird man
nicht.
nicht machen. Das Maximale, was ich gemacht habe, ist, ein Fabian mal zu kuscheln.
Ja,
Das heißt halt,
das haben wir alle.
aber das heißt halt nicht, dass es nicht Leute gibt, die das anders machen, ne? Und
Ja, nein, das stimmt auch, da hast du auch recht, ne? Das kann halt einfach auch nur so als Jokes ge gewesen sein. Und dann war es vielleicht wirklich bedeutungslos jetzt für den Mord.
Ja. Ja, aber ne, auch da wieder, wir haben zu wenig Informationen, aber wenn man sich so andere Mordmotive anguckt, ich finde da jetzt nichts, was irgendwie auf einen Raubmord hindeutet. Er scheint ja sein Handy immer noch bei sich gehabt zu haben. Über Geld oder so ist gar nichts bekannt.
Ja, aber auch das haben wir oft, weißt du? Wir haben auch immer wieder diese Morde oder so, wo die einfach total unbegründet sind und man weiß nicht, vielleicht war es einfach nur irgendein Typ, der zufälligerweise oder mit Absicht nach Altena gereist ist, um irgendein Opfer sich zu schnappen, ne? Also auch das ist ja eine Möglichkeit.
Ja. Ja, ich halte das für unwahrscheinlich, aber natürlich ist das theoretisch auch möglich, dass jemand einfach sagte, ich hatte einen Scheißtag und den mache ich jetzt noch beschissener, indem ich irgendwem die Kehle durchschneide.
Ja, klar. Ich meine, es gab halt diesen Kumpel da mit diesem Hoodie und diesem klein karierten hellen Hoodie, der sehr auffällig war. Diese Person muss ja auch noch irgendwas wissen oder zumindest halt könnte theoretisch etwas dazu beitragen, um hier so ein bisschen Aufklärung zu finden.
Ja, das war der Fall. Wir haben Dislikes.
Ja.
Ja, wir haben vor allem einen Fall, der sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch noch eine Aufklärung. Der ist zwar jetzt auch schon etwas älter, aber noch nicht zu alt, um nicht doch noch irgendwann Antworten zutage zu fördern. Aber ja, macht mal mit euren Dislikes weiter. Ich höre euch hier gerne zu in meiner dunklen Kammer mit meinem Tusnelda-Bier.
Für euch da draußen zur Erklärung, ihr wisst ja, Fabians Kamera war zeitweise kaputt. Jetzt ist es die Lampe. Die Kamera geht, aber sie leuchtet ins Dunkel. Wäre bloß nur Mike hier, der wird jetzt eine Taschenlampe anmachen, um Licht ins Dunkel zu bringen.
Vielleicht gibt es auch einfach einen akuten Stromausfall da bei dir.
Aber wie schafft er? Hast du einen Generator da, dass dein Laptop
Ja.
trotzdem läuft, oder wie ist das?
Akku.
Ich hab einfach das Licht nicht angemacht, ihr Spacken.
Steffen, magst du mit deinem Dislike anfangen?
Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Also nochmal ganz kurz zur Krombacher, zu eurem Live-Debüt. Ich hatte ja das große Glück, schon am Nachmittag zu euch zu stoßen und ich wollte an dieser Stelle auch nochmal sagen, wie unfassbar super das war und ich habe das total genossen, zu quatschen, Bierchen zu trinken. Die Krombacher Crew war super nett. Also ihr habt das auch schon betont und ich kann das auch nochmal oder möchte das an dieser Stelle auch nochmal sagen, wie unglaublich zuvorkommend die waren. Und ich glaube, wenn das Allgäuer Brauhaus sich irgendwann nochmal entscheiden sollte, euch zu sponsern, dann müssen die sich ziemlich strecken. Also die Latte, die hat die Krombacher.
Das wird schwer. Also das wird schwer. Wir sind ja nicht nachtragend.
Ja.
Vielleicht ein bisschen. Aber mit so einem coolen, ich sag mal, Partner kann ich doch so irgendwie andere Biersorten relativ schnell vergessen.
Das stimmt, aber das ist eigentlich die Überleitung zu meinem Dislike, denn dieser Partner hat ein Getränk auf den Markt geworfen, das an Ekelhaftigkeit kaum zu überbieten ist. Hast du eine Idee, worum es
Wehe,
geht?
wehe, es ist das. Meinst du jetzt du redest doch hoffentlich nicht von diesem Almdudler-Remix.
Nein, den habe ich mich
Gott
noch
sei
nicht an den
Dank.
habe ich mich noch nicht rangetraut.
Das ist
Ich bin
geil,
auch ein
das ist ja
bisschen.
Wahnsinn. Das
Das
ist
ist total
richtig
geil.
gut.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du
Ja.
meinst. Du meinst diese Kollabo von Krombacher und Berliner Luft.
Hundertprozentig, ja.
Ich
Das
hab's
ist
noch
so
nicht probiert.
ekelhaft.
Ich hab's noch
Was
nicht
ist da
probiert.
los?
Berliner Luft ist so ein Pfeffi-Likör, so ein Minzzeug. Ich hab's noch nicht probiert, aber
Ja.
ich hab mir auch gedacht, so, das sind jetzt nicht unbedingt zwei Komponenten, die ich zusammenmischen würde. Aber hey, wer weiß, ne? Wer weiß.
Also ich werde es auf jeden Fall mal probieren aus wissenschaftlichen Zwecken, aber Steffen, dein Fall ist es scheinbar nicht.
Magst du After Eight?
Ja, aber jetzt, also kann ich mal essen so, ne? Wenn es
Ja,
da ist,
okay.
ja, aber muss nicht
Ja.
viel sein.
Ja, stell dir vor, du trinkst After Eight mit einem leichten Bierhauch.
Ja, es passt jetzt nicht so auf Anhieb
Also
vom Gefühl her.
super
After
ekelhaft.
Eight, After Eight ist so, keine Ahnung, das ist so ein.
Als Kind mochte ich es. Ich glaube, als Kind, als ich so 10 war, hat, glaube ich, ein 60-jähriger Rentner in mir gewohnt.
Das glaube ich auch.
Ja, da habe ich manchmal so abends mit meinen Eltern vor dem Tatort gesessen, Tee getrunken, so eine Algengesichtsmaske gemacht und After Eight gegessen. Ja.
Erklärt so
Deswegen hast du
einiges.
heute noch so eine, ja, deswegen hast du so ein tolles Hautbild und siehst aus wie
Deswegen
20.
sehe ich so jung aus, ja, richtig.
Ne, deswegen hast du bis heute keine drei Barthaare.
Das ist das Hauptproblem. Das ist
Das
das
ist,
Hauptproblem.
ja, das ist der Hauptgrund vor allen Dingen.
Mir wollte jetzt,
Also
ich hab ja einen ich habe ja einen sehr, sehr geilen Friseur, ne? Also ich habe einen wirklich hervorragenden Friseur und der fragt mich dann auch immer, wenn der mir die Haare schneidet, ob er mir auch den Bart machen soll. Und ich sag immer, was für Bart, Bruder, ne? Und dann meinte er neulich, dass das Geheimnis einfach ist, nicht, dass ich zu wenig Bart habe, sondern ich muss die kahlen Stellen, wo ich keinen Bartwuchs habe, kaschieren, indem der restliche Bart lang wächst und ich ihn da drüber kämme. Und ich denke mir so, wie lange soll ich da irgendwie die Stellen wachsen? Das kann man gar nicht. Ich kann das gar nicht so kämmen. Das
Dies,
ist.
diese, diese Theorie kenne ich tatsächlich auch. Also ich würde es vielleicht komprimieren und sagen, der Mann ist ein guter Geschäftsmann und versucht dir da was zu verkaufen.
Ja, aber man sagt das ja oft Leuten aus dem Nahen Osten nach, dass sie gute Geschäftsleute sind, ne? Und wahrscheinlich ist das so. Ich habe das einmal live erlebt, als ich in Bahrain war. Da wollte ich mir an so einem kleinen Kiosk am Markt so ein Trikot von der bahrainischen Fußballnationalmannschaft kaufen, weil ich dachte, wenn ich schon mal in Bahrain bin, so ein lokales Mitbringsel, warum nicht, ne? Und ganz oben, unmöglich für mich zu erreichen, hing so ein Trikot und ich habe das gesehen und habe dann gefragt, ob es noch mehrere gibt, weil das sehr klein war. Und der Typ meinte so, nee, das ist das Einzige, ob er mir das runterholen soll. Und ich sag, nein, nein, lass mal hängen, das ist zu klein, das sehe ich. Und er so, no, no, try, try. Und dann hat er das so runtergeholt und ich halte das so vor mich und ich sehe, ich passe da auf gar keinen Fall rein. Und er immer mit so einem total bestärkenden Nicken immer so, try, try. Und dann zieh ich das so über und das platzt halt an den Armen und an den Schultern so aus allen Nähten und im Endeffekt stehe ich dann da und habe so ein Sport-BH an, ja, so keine Ahnung.
Hast du es in dem Moment
Ja,
gekauft?
und der Typ so, ah,
Natürlich.
perfect, perfect, ich habe es natürlich nicht gekauft.
Ja gut, das ist, Fabian, das ist einfach italienische Mode. Das ist halt so ein bisschen figurbetont und ne, wenn man so einen athletischen Körper hat, dann passt das auch.
Ja.
Ja, man muss aufpassen, ne? In Paris sind ja immer so diese Kettenverkäufer, so irgendwie am Montmartre und so, keine Ahnung. Und da muss man auch vorsichtig sein, wenn die einmal, so der alte Trick ist ja, quasi das so bieten als freundschaftliche Geste, so eine Handkette oder sowas. Hier, try mal, weißt du, probier es mal an irgendwie. Und ruckzuck, sobald du das Ding hast, ist sozusagen der Kaufvertrag beschlossen und die verlangen direkt die Kohle. Ne? Und das ist halt so eine miese Abzocke eigentlich dahinter. Also viele Leute fallen einfach drauf rein.
Aber zum Thema Menschen, die es wunderbar schaffen, ihre Ware oder ihr Etablissement gut anzupreisen und richtig gut Werbung zu machen, da geht nichts über einen Herren aus Tschechien in Prag 2014, als ich in Prag war. Ich wollte abends nochmal irgendwie Getränke holen für mich und meine Begleiter. Und dann hat mich ihr kennt das, wenn man in Prag ist, so und der Tag ist vorbei, es ist dunkel. dann stehen da überall so Promoter von so Stripclubs, Bordellen und so, und die versuchen Leute reinzuholen und die haben dann so Flyer und dann versprechen die dir so 2, 3 Freigetränke, wenn du kommst, ne? Und der Typ hat mich so angesprochen und meinte so, ah, biggest club in Prague, come, we have 100 women. Und ich sag so, na, ich bin nicht interessiert. Und der Typ so, ah, we have also men. Und ich so, nein, ich bin nicht interessiert, Mann. Und dann sagt er, we have midgets, also wir haben Zwerge, ne? Und ich so, Digga, ich bin nicht interessiert, so, ich will, so. Und dann hat er seine Taktik gewechselt und fragt mich so, you like soccer? Und ich so, ja, ich mag Soccer. Und so, if you want, you can kick the midgets. Und ich so,
oh Gott.
Ich will keine Zwerge.
Das ist ein bisschen wie bei From Dusk Till Dawn, kennst du?
Ja, natürlich. Ja,
da gibt es ja auch so eine Art Promoter am Anfang.
Ja. Ja, so ähnlich habe ich mich da auch gefühlt.
Normalerweise, Fabian, wäre das jetzt tatsächlich eine Überleitung zu deinem Werbeblock, aber ich finde das jetzt gerade unangemessen. Dann mache ich mal weiter mit meinem Dislike. Und zwar wieder aufgewärmte, aber leicht verbrannte Thunfischpizza. TK-Thunfischpizza. Kennt ihr das? Also ich finde, ich esse ja gerne kalte Pizza auch, ne? Ich esse eigentlich auch wieder aufgewärmte Pizza. Aber wenn ihr so eine TK-Pizza habt, besonders Thunfisch, und die dann nochmal aufwärmt zu späterer Stunde, dann ist sie eigentlich nur noch so ein Rösti-Ding. So, kennt ihr das?
Das Geheimnis ist einfach, keine Pizza aufzuwärmen, weil kalte Pizza geil ist.
Ja.
Ja, wahrscheinlich wäre es das gewesen, tatsächlich. Aber so alles an Frische sozusagen hat der Backofen dann rausgezogen. Und am Ende war so eine Art, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Kruste übrig. Das war auf jeden Fall also ein fetter Dislike des Tages, ne? Weil dann freust du dich noch irgendwie auf ein Pizzastück, ne? Dass du dir extra aufgehoben hast für den Abend und dann sowas. Das ist mir heute passiert, das ist echter Mist, Leute. Das ist wirklich Mist.
Ja, das aber kalte Thunfischpizza ist auch. Das wäre jetzt auch nicht so mein Favorit. Also Thunfisch ist so eine Sache für sich. Also
ich mag Thunfisch total gerne, aber kalt wäre besser gewesen tatsächlich.
Ich glaube, ich bin einfach zu faul, um kalte Pizza nochmal warm zu machen. Weil dann muss ich wieder gucken, dass die nicht zu heiß ist, dass man die gut essen kann und so. Ich bin dann auch einfach ganz stumpf und esse die kalt.
Ja, vielleicht war ich da auch einfach zu sorglos und habe einfach so den Ofen angeschmissen und mal abgewartet oder so. Hätte ich vielleicht genauer mal irgendwie kontrollieren sollen, was da gerade passiert. Ist vielleicht auch meine Schuld, weißt du. Vielleicht gab es die richtige Temperatur und irgendwie Backzeit. Ah, auf jeden Fall ein Skandal, finde ich. Ein Skandal in der Küche.
Also du hast die fertig gebackene Tiefkühlpizza, die dann wieder kalt war, nochmal im Backofen warm gemacht?
Richtig, weil ich die nicht ganz fertig gegessen habe heute Mittag.
Ja.
Du bist ein Barbar, Daniel. Du bist einfach ein
Barbar. Voll der barbarische Anfängerfehler, ne? So ein Mist.
Ich bin entsetzt.
Leute da draußen, ganz ehrlich, ich werde ja hier hart gemobbt, wie ihr mitbekommt. Ich hoffe auf Zuschriften, dass es jemandem von euch auch schon mal passiert ist. Oder, also grundlegend, wie ihr zu Pizza steht, ob Thunfisch klar geht oder nicht. Und einfach nur so ein bisschen Mitgefühl, das würde mir reichen.
Ja, also du hast auf jeden Fall mein Mitgefühl.
Sagt der Höhlen-Kim, der gerade das Licht angemacht hat.
Apropos Leute da draußen, ich habe eben meiner Tochter gute Nacht gesagt und dann hat sie gesagt, so Papa, kannst du die Leute grüßen? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Also schöne Grüße, ihr alle da draußen von Charlotte.
Yeah.
Ich habe übrigens ein Like. Es ist nur so ein, obwohl Dislike, wir sind noch bei Dislike, Fabian.
Lass mich raten, dein Like ist Charlotte.
Na, ja, das sowieso immer. Meine Frau auch.
Das musst du jetzt natürlich. Ich hab weder Like noch Dislike. Ich habe beschlossen, ich lehne mich heute zurück und höre mir zu, was ihr mitbringt. Und dann haben wir ja gleich auch noch ein Was-wäre-wenn.
Ja, okay, mein Like geht schnell. Ich habe beim Live-Abend in der Krombacher behauptet, Parrot's Parcel gibt's nicht mehr. Aber Parrot's Parcel, Europas größten Versandhandel für Papageienzubehör, gibt es sehr wohl noch. Die sind nur umgezogen innerhalb von Iserlohn und die haben sich vergrößert. Also der Papageienhandel scheint doch irgendwie zu laufen.
Also grundsätzlich macht es mich stutzig, wenn es das Größte von irgendwas in Europa in Iserlohn gibt. Das kann also irgendwie, kann da die Konkurrenz nicht besonders groß sein.
Touché. Gut.
So, Daniel, es ist natürlich B geworden.
Ja. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe.
Ja, ich aber.
Hast du es parat, ja?
Ich habe für B gestimmt.
Ich müsste. Okay, dann sagst du. Weil ich habe eine Vermutung, was es ist, aber tatsächlich habe ich nicht so gut Buch geführt.
Ja, also ich habe ja manchmal auch eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Spatz, aber in diesem Fall hat es gereicht. Zumindest für A und B. C habe ich irgendwie auch vergessen. A war, glaube ich. Darfst du nicht sagen? Achso, darf, nicht. Ja, stimmt, habe ich auch vergessen. Da spatzen hier. Fabian B. mit über 50%, glaube ich.
56.
Ja, was würdest du machen, wenn du jetzt 70 wärst? Oder was wäre, wenn du jetzt 70 bist?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Positiv, ich wäre in Rente. Negativ, ich würde wahrscheinlich keine Rente bekommen. Ja, ich, keine Ahnung, ich würde hoffen, dass ich halbwegs fit bin und ich würde hoffen, dass ich mir irgendwie so ein bisschen was angespart habe im Laufe der Jahre, um meine Rente damit zu verbringen, noch so ein bisschen durch die Welt zu reisen. Ist natürlich immer so eine Sache, sollte man machen, bevor man so super alt ist, solange man es noch richtig kann, auch irgendwie anstrengendere Sachen tun kann. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dieses Rentenalter mit irgendwas zu füllen, was einem das Gefühl von Produktivität gibt. Und zwar ist das so ein Thema, was in dem Wohnhaus, in dem ich arbeite, momentan ganz, ganz stark ansteht, weil diese Transition vom Berufsleben in das Rentenalter, das steht gerade bei einigen Leuten bei uns bevor im Haus. Und wir überlegen gerade, wie man das so ein bisschen abfangen kann, dass die dann in so ein Loch fallen. Also wie kann man das aufbauen, dass die sich immer noch gebraucht fühlen, dass die immer noch das Gefühl haben, produktiv zu sein und irgendwie was beizutragen und ja, nicht in so ein ich habe nichts mehr zu tun, was soll ich mit meiner Zeit anfangen, Loch fallen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, auch wenn man älter wird, irgendwie geistig und körperlich flexibel bleibt und vielleicht irgendwie neue Skills lernt, neue Sachen lernt, eine Sprache lernt, irgendein Hobby hat, vielleicht einen Nebenjob, irgendwas, was einen geistig beweglich hält. Das würde ich auf jeden Fall tun, versuchen, geistig beweglich zu bleiben. Ja, und wenn meine wirtschaftliche Situation es zulassen würde, eben auch, und meine gesundheitliche, vielleicht auch versuchen zu reisen.
Gäbe es ja konkrete Ziele? Du wärst jetzt 70 und gibt es Orte, zu denen du noch mal gerne oder überhaupt mal gerne reisen würdest?
Ja, also ich habe ja weite Teile meiner To-Do-Liste und Orte, die ich gerne sehen möchte, Liste abgehakt, Gott sei Dank schon. Was mich unheimlich reizt, ist das Baltikum. Das möchte ich mir noch angucken auf jeden Fall. Was mich, warum auch immer, irgendwie reizt, ist Usbekistan und Tadschikistan. Frag mich nicht, warum. Das ist aber schon immer so. Also es gab immer so zwei Länder, die ich gerne bereisen wollte. Das waren Usbekistan und der Sudan. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber Sudan ist auch so ein Land, was nicht so leicht zu bereisen ist. Ja, und natürlich Georgien, zu den Wurzeln zurück. Ne?
Und jeder fragt sich so, was stimmt mit dem Jungen nicht? Ne? Aber...
Ich habe 2016 relativ viel in der Flüchtlingshilfe mitgearbeitet und da waren zwei junge Männer, die aus Tadschikistan geflohen sind und die haben aus Dankbarkeit dann irgendwann für einen Kumpel von mir, mit dem ich das zusammen gemacht habe, also wir haben im Wesentlichen mit denen Fußball gespielt, haben die uns zum Essen eingeladen und das war einer der coolsten Abende überhaupt, weil da so eine ehrliche Dankbarkeit habe ich selten erlebt und die haben da aufgefahren. Also ich bin wirklich ein sehr wählerischer Mensch und ich esse mit Sicherheit nicht alles und bin auch oft nicht bereit, Dinge zu probieren, weil ich die irgendwie komisch finde. Aber an dem Abend war das wirklich beeindruckend, was die aufgefahren haben und ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe Dinge gegessen, von denen ich nicht wusste, was es ist und im Nachhinein auch ganz froh bin, dass ich nicht wusste, was es ist, aber es war tatsächlich saulecker und man glaubt, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie man unter diesen, die haben wirklich ärmlich gelebt und das war eine winzige Bude, da war, wenn überhaupt, das Allernötigste drin und wie die in dieser Küche dieses Essen gezaubert haben, das ist mir bis heute ein Rätsel.
Ich glaube tatsächlich, dass dieses Aufwachsen und Leben in Ländern, wo das Leben von einem gewissen Mangel geprägt ist, dass das eben auch ein ganz, ganz großes Improvisationstalent mit sich bringt, gezwungenermaßen. Ne? Und wenn man dann hier verzweifelt, dass man keinen Nicer Dicer hat und das Gemüse mit der Hand schneiden muss, da ballern die halt auf so einer Zwei-Platten-Herdplatte das geilste Essen ever raus. Ne? Das ist halt so, weil...
Weil das glaube ich auch, ja.
Weil man es einfach gewöhnt ist zu improvisieren und weil man es halt auch gewöhnt ist, irgendwie Lösungen zu finden für Probleme, statt irgendwie rumzujammern. Ne?
Es muss da ja, und das finde ich jetzt irgendwie aus kulinarischer Sicht sehr interessant, so eine Art Grundrezeptur geben, also eine Grundherangehensweise, die aus so einfachen Zutaten irgendwas Cooles zaubert. Es gibt jetzt häufig irgendwie, keine Ahnung, in der orientalischen Küche oder sowas viel dann mit oder auch teilweise asiatischen Küche mit Nelken, Kurkuma, Garam Masala und solche Sachen, die dann irgendwie so kleine Inputs liefern, aber ganz viel ändern.
Was ich, glaube ich, interessant fand, finde, und zwar kulturell und auch natürlich kulinarisch an diesen Ländern, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, die sind halt in Zentralasien gelegen, die haben sowjetischen Einfluss aufgrund dessen, dass die halt zur Sowjetunion gehört haben. Die haben aber auch kulturell gesehen stark so persischen Einfluss. Und durch diesen Handel aus Südostasien rüber nach Europa, so Seidenstraße und so, haben die halt auch viel so südostasiatische Einflüsse. Also das ist ein totaler Melting Pot von so verschiedenen Einflüssen. Und wenn ich jetzt sage, so persisch und sowjetisch, das sind ja so krasse Gegensätze, ne? Aber ich glaube, da kommen interessante Sachen raus, wenn man das so, das lebt da halt auch so. Und wenn man so Bilder sieht, das spiegelt sich so in der Architektur wieder, in den einfachsten Dingen. Und das finde ich halt so faszinierend.
Also ich muss sagen, ich habe natürlich vorhin einen Joke gemacht, aber ich finde die Antwort deswegen gut, weil die so intelligent ist. Weißt du? Das ist irgendwie, das sind Orte, an die kein Mensch oder wenige Menschen wahrscheinlich zuerst denken würden. Denn man muss sich ja das Szenario einmal ausmalen. Du bist 70, hast vielleicht die Möglichkeit, diesen Sommer eine Reise zu machen, weißt nicht, ob du es nächstes Jahr noch kannst. Und dann ist es ja nicht so, wie wir sind ja in diesem Luxus zu sagen, okay, wir sind noch jung genug, als dass wir fast überall noch hin können, so ungefähr. Ne? Und da macht man sich keine Sorgen. Aber wenn da sozusagen die Zeit drückt und man nicht weiß, wie lange man noch kann und so, dann ist es halt was anderes. Und das ist eine andere Überlegung. Und dann ist es halt nicht so dieses, ja gut, dann fahren wir halt mal dieses Jahr nach Holland oder nach Mallorca oder so, ne? Sondern dann hat das wirklich eine Bedeutung. Und dann finde ich halt, sich dann so ein kulturell, geschichtlich interessantes, eine interessante Region auszusuchen, eigentlich ganz cool.
Ja, was würdet ihr machen, wenn ihr 70 wärt?
Im Grunde genommen, vieles von dem, was du gerade gesagt hast, ist natürlich erstmal entscheidend. Ne? Also man muss in der körperlichen Konstitution sein, zu sagen, okay, ich bin auch in der Lage, Dinge zu tun, auf die ich Bock habe. Ich habe heute Nachmittag natürlich über die Frage nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, dass wir darüber sprechen. Man weiß ja gar nicht, in welcher Lebenssituation man wäre. So, wenn meine jetzige Lebenssituation genau die gleiche wäre und ich wäre plötzlich 70, ich glaube, dann hört man ja auch so ein bisschen die innere Uhr ticken, weil kein Mensch weiß, ne, habe ich noch 5 Jahre, habe ich noch 10 Jahre, habe ich noch 20 Jahre. Und ich glaube schon, dass es dann wichtig ist, dass man erstmal überlegt, okay, was will ich denn wirklich, wirklich noch machen? Ich habe heute Nachmittag noch oder heute Morgen bei der Arbeit noch mit einer Kollegin gesprochen und irgendwie ging es darum, wo wir im Sommer Urlaub machen. Und sie schwärmt halt total von Paris. Sie fährt immer nach Paris. So, und das ist zum Beispiel so ein Ziel, was mich null interessiert. Null. Also ich war noch nie in Paris und ich habe auch nicht das Bedürfnis, nach Paris zu müssen. Kenne aufgrund von diversen YouTube-Videos, aber eben auch diesen zentralasiatischen Bereich. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, eigentlich hätte ich da total Bock drauf, merke aber gleichermaßen, dass ich auch, glaube ich, viel zu sehr Schisser bin, um sowas zu machen. So dass ich, glaube ich, letztendlich glaube ich, erstmal relativ viel Zeit damit verschwenden würde, wahrscheinlich drüber nachzudenken, wo ich denn wirklich auch realistisch gerne nochmal hin möchte. Ansonsten, ne, wir reden jetzt viel über das Reisen. Ich meine ganz ehrlich, was sind denn so die Aufgaben, wenn man merkt, dass das eigene Leben zu Ende geht, ne, oder sich auf der Zielgerade befindet? Ich denke halt, dass ich dafür Sorge tragen würde, dass allen Menschen, die noch deutlich mehr Lebenszeit vor mir haben, dass ich denen möglichst Gutes tun kann. Ne, natürlich versucht man dann auch erstmal sein Kind zu versorgen. So als Ehepaar versorgt man sich natürlich auch gegenseitig. Ich glaube auch, dass ich mir viele Gedanken darüber machen würde, dass ich, wenn ich dann diese Erde verlasse, glaube ich, niemandem zur Last fallen möchte. Also im Sinne von, dass irgendwer mal einen Scheiß wegräumen muss oder so.
Ein ganz wichtiger Gedanke, den also viele nicht haben, ja. Sehr gut.
Ich glaube, ich würde wirklich aufräumen, dass man so, ne, das berühmte leichte Gepäck unterwegs hat und dann kriegt man vielleicht eine Idee davon, was man so auf der Zielgerade des Lebens vielleicht noch machen möchte.
Ja,
sehr, aber sehr guter Punkt. Müsste auch nicht unbedingt Reisen sein, ne? Also ich meine, ne, wenn sich das ergibt, aber ich finde, das ist halt ein sehr, sehr, sehr wohlhabender Gedanke, sich Gedanken darüber machen zu können, wo man hinfährt oder was man sehen möchte von der Welt. Ne? Also wer kann das? Und ich denke, da sind vorher erstmal ganz andere Aufgaben zu klären.
Absolut. Ihr habt schon ganz vieles gesagt. Also von daher würde ich mich jetzt hier fast im Kreis drehen. Eins kann ich sagen, mein 40-jähriges Ich sagt, klar, ich würde reisen. Und mein 40-jähriges Ich sagt auch, hey, wenn ich noch einigermaßen fit bin, dann würde ich doch gucken, dass hoffentlich habe ich da noch eine Rente, die einigermaßen klar geht und vielleicht auch im Süden leben. Warum nicht in einem Land leben, wo man irgendwie mit dem Geld auch noch ein gutes Leben haben kann? In der Hoffnung, dass die medizinische Versorgung, die man dem Alter ja auch eher noch braucht, oder dringender vielleicht braucht als jetzt in unserem Alter, dort eben auch ganz gut ausgebaut ist. Aber ich glaube, mein 70-jähriges Ich wird anders denken. Und safe, ja. Ich fand immer diese Buena Vista Social Club OP Gangs cool. Und in so einer sehe ich uns beide, vor allem Fabian und Steffen, du bist herzlich willkommen irgendwie. Danke. Dass wir irgendwie, ich musste an Paris denken tatsächlich, aber es kann auch irgendeine andere schöne Stadt sein. Ich hätte, glaube ich, großen Spaß daran, den ganzen Tag in Cafés rumzuhängen oder mit euch auf der Bank irgendwie die Jugendlichen auszulachen und irgendwie über die alten Zeiten zu sprechen und eine Schiebermütze zu tragen und mit einer Pfeife oder keine Ahnung, diesen alten Look zu schieben, einfach nur, weil man es dann darf. Und ich glaube, das wäre so wahrscheinlich mein größtes Vergnügen. Und gleichzeitig würde ich halt auch versuchen, für dann vielleicht meine Enkelkinder oder sowas da zu sein und halt das, so diese kleinen zwischenmenschlichen schönen Momente zu genießen und immer wieder zu generieren und halt einer von denjenigen zu sein, die halt noch in der Lage sind, auch Schwätzchen zu halten, die sich quasi antizyklisch bewegen können und halt nicht so in diesem Strom der Masse sich bewegen müssen, weil sie halt den Luxus haben, nicht mehr dazu zu gehören, so in dem Alter, und halt irgendwie quasi auch so eine andere Position wahrnehmen können im Alltag. Und halt sowas, glaube ich, schwebt mir vor, das fände ich ganz cool. Und wenn wir, und das ist nämlich auch ein guter Punkt von dir gewesen, Steffen, über Dinge sprechen, die man vielleicht verschenken kann, die man weitergeben möchte, dann würde ich, glaube ich, auch versuchen, meine so gute Werte weiterzugeben, und zwar in den zwischenmenschlichen Kontakten, die ich habe. Das kann durch mein Verhalten sein, das kann durch Dinge sein, über die man spricht, das kann, weiß ich nicht, was sein. Und an der Stelle würde ich ganz gerne Werbung machen, und zwar musste ich gerade direkt an das das Werbevideo zur Europawahl denken. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da geht es nämlich um genau das Thema eigentlich. Man sieht da Generationen aufeinandertreffen, teilweise sehr alte Leute, die über ihre Lebensgeschichte erzählen und über ihre Begegnung mit dem Thema Demokratie und dass diese Selbstverständlichkeit, mal eben wählen zu gehen, eben nicht für alle Menschen gilt. Und sie haben es eben am eigenen Leib erlebt, dass es nicht immer so war. Und sie sehen, dass das Geschenk, das weitergegeben werden kann und weitergegeben werden sollte. Das fand ich, also dieser Film ist ultra berührend. Ich werde jedes Mal traurig, wenn ich ihn sehe, das muss ich echt sagen. Also eine dringende Empfehlung, sich den mal anzusehen. Und also sowas schwebt mir vor, Werte weiterzugeben. Etwas, was jetzt, glaube ich, auch allgemein gültig für alle Menschen irgendwie wichtig und sinnvoll ist. Mann, jetzt habe ich aber lange gelabert.
Ja. Also ich merke halt, ich bin ja auch dieses Jahr 40 geworden, und ich finde halt, wenn man so die Aufgaben der einzelnen Lebensjahrzehnte so durchgeht, dann ist man erstmal ganz lange Kind, das ist auch super. Dann ist man irgendwie damit beschäftigt, erwachsen zu werden und Schule und so einen Scheiß zu fertig zu machen. Dann ist so, finde ich ja, so die Aufgabe in den 30ern oder... Was heißt Aufgabe? Das ist ja schon relativ typisch dann, dass man eben dann guckt, so man weiß irgendwann, wo man hingehört, man gründet eine Familie. Und ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit so diesen Gedanken, wo ich dachte, Mensch, was ist eigentlich so die Aufgabe der 40er Jahre, die jetzt, oder wo ich jetzt am Anfang stehe. Und dann weiß ich noch, dass mich so ein Gefühl von Traurigkeit überkam, wo ich dachte, Mensch, du bist auch schon 40. Also es ist nicht mehr so dieses Jugendliche, ne, dass das Leben steht vor dir und du bist der Gestalter und dir stehen auch alle Wege offen, sondern viele Dinge sind auch einfach schon geklärt. Auch das ist auch gut, dass sie geklärt sind, aber ich habe das empfunden als so ein Kipppunkt, dass das vielleicht schon die Hälfte rum ist.
Ja, es ist verrückt. Also ich hatte jetzt, ich habe aktuell noch das Vergnügen, nicht mehr lange, genau halb so alt zu sein wie mein Vater. Und das ist verrückt. Das ist so ein verrückter Gedanke, weil das nämlich diese Hälfte, dieser Gedanke mit der Hälfte, das irgendwie sehr gut symbolisiert. Und davon abgesehen ist es halt so, dass ich immer wieder überrascht werde davon, wie alt ich bin. Also das
Ja.
ist total crazy. Ich habe so ganz viele Momente. Das soll nicht heißen, dass ich mich jetzt für einen 20-Jährigen halte, ne? Und ich habe ja auch einen Spiegel. Ein einigermaßen vernünftiges Wahrnehmungsvermögen, so, ne? Also die Sinne sind noch okay. Also ich sehe da auch keinen 20-Jährigen, aber es gibt immer wieder so Momente, wo ich dann anfange zu rechnen und denke so, shit, ey, da fehlen dir 10 Jahre in der Rechnung. Also ich glaube, ich fühle mich eher so wie Anfang 30, würde ich sagen. So um den Dreh. Und dann denke ich immer wieder so, jetzt zum Beispiel Rente, oh, dann rechne ich mal hoch, Moment mal, so lang ist das ja gar nicht mehr bis dahin. Ne? Und immer wieder solche Überraschungsmomente und dann so, ach ja, stimmt ja, die mich dann so ein bisschen traurig stimmen auch.
Ja, das ist so, ich würde auch sagen, ich habe grundsätzlich kein Problem mit dem Älterwerden so an sich. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl so und bin ganz zufrieden mit mir und allem insgesamt. Aber wenn ich mich manchmal so dabei erwische, dass mir klar wird, dass die 50 näher ist als die 30, dann ist das irgendwie, dann fühlt sich das surreal an, ne? Weil man gestern erst 20 war, so gefühlt, ne? Und dann überlege ich, was ist so in der, also was ist so passiert zwischen 20 und jetzt, weil ich denke, die Zeit ist so schnell vergangen.
Ja.
Und dann wird mir klar, was in diesen über 20 Jahren so alles passiert ist und dass die Zeit eben gar nicht so schnell vergangen ist, sondern dass unheimlich viel passiert ist. Und dann wird mir klar, dass vielleicht noch 30, 40 Jahre vor mir liegen. Und dann ist mir klar, was das für eine unglaublich lange Zeit ist. Ne? Das ist halt
Voll.
unter Umständen nochmal die Zeit, die wir jetzt auf der Erde sind. Und überleg mal zurück, überleg mal, was du alles erlebt und geschafft hast in deinem Leben. Und du hast nochmal diese Zeit. Das
Das
ist doch ein
ist
total
schön,
geiler
das ist
Gedanke.
total geil.
Ja.
Es ist halt, es hat halt dann, ich kenne diesen Gedanken, ich kenne diesen Hoffnungsschimmer und ich will es auch nicht schlecht reden. Es ist so, wie du sagst. Das Einzige, was mich dann immer bekümmert, ist, dass jetzt quasi in Anführungsstrichen die schlechtere Hälfte angebrochen hat.
Das sagt
So,
doch niemand.
nee, aber im Sinne von die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel immer gesund zu bleiben oder sowas, das ist ja jetzt nicht unbedingt gegeben.
Aber das ist die mit in jungen Jahren auch nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
Gesundheit ist keine garantierte Sache. Ne? Wir hatten halt das Glück, dass wir durch eine relativ unbeschwerte Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter gegangen sind. Aber das ist das ist wahrscheinlich auch eher die Regel, aber es muss halt nicht so sein. Ne? Ich finde, man sollte sich da einen positiven Blick auf die Dinge bewahren und nicht mit der Zeit hadern, denn letzten Endes kann man die Zeit sowieso nicht stoppen, man kann sie nur akzeptieren und annehmen und
So ist es. Und ich meine, du hast recht, es ist noch eine arschlange Zeit und das ist halt schön.
ja, es ist eine arschlange Zeit auf jeden Fall. Ja, Steffen, du hast auf jeden Fall heute den Beweis erbracht, spätestens heute. Das war eigentlich ja auch schon nach Bergfeld und nach Geständnis klar, dass du dich auch hervorragend als Gast anbietest für Stockbrot und Dosenbier für unseren Laber-Podcast, der nächsten oder übernächsten Monat dann endlich mal gestartet wird. Daniel und ich haben uns da was vorgenommen. Ja, wir wollten eigentlich im Juni anfangen, aber naja, jetzt wird es halt Juli oder August, ist ja auch nicht so schlimm. Aber da wirst du dann auf jeden Fall auch auf der Gästeliste stehen.
Ja, cool, ich freue mich. Kommst hin, kommst da. Ist wie
Definitiv.
der Spanien-Fall, ne? Irgendwann kommen die Dinge. Nein, aber heute nochmal, wo wir gerade so darüber gesprochen haben, so wie betrachtet man Zeit, ne? Und hat man jetzt noch viel Zeit oder hat man eher noch wenig Zeit, weil gefühlt die Hälfte schon rum ist. So, auch wenn der Fall heute natürlich relativ wenig Informationen gehabt hat, nochmal, ne, da ist ein junger Mann, 20 Jahre mit beiden Beinen im Leben, lebenslustig, fröhlich, höchstwahrscheinlich ermordet worden. Und deswegen finde ich es allein so ein Fall auch deshalb schon behandelnswert, erwähnenswert, einfach damit man sich an ihn erinnert. So, und genau.
Auf jeden
Ja,
Fall. Das ist auch so, das stimmt.
absolut,
Ja.
absolut.
Und das ist ja auch ein
Und
Grund, warum wir das jetzt hier machen, ne? Also dieses Andenken aufrechtzuerhalten, das ist uns eben auch wichtig.
ja, und du hast gesagt, quasi, er hat mit seiner positiven und freundlichen Art war der in Altena sehr bekannt. Und jetzt ist er leider halt im Tod, aber auch über die Grenzen von Altena hinweg bekannt. Und die Leute verbinden mit dem Namen Recep Bektaş, dass es auf jeden Fall ein guter und offener Mensch war. Ne? Ich meine, das ist ein schönes Andenken, ist ja auch irgendwie was wert, auch wenn das natürlich all die gestohlenen Jahre nicht wert macht, die er nicht mehr erleben wird. Ne? Es ist immer tragisch, wenn Leute so jung aus dem Leben gerissen werden und so viele Erfahrungen verwehrt bleiben. Aber wie Daniel schon sagt, wir können darüber sprechen, wir können das Andenken in möglichst positiver Weise gestalten hier in unserem Rahmen und ich hoffe, dass wir das auch diesmal wieder geschafft haben. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur der typische Aufruf zum Ende einer Folge. Haut gerne eure Gedanken in die Kommentare. Schreibt uns auch gerne, was ihr machen würdet, wenn ihr 70 wärt oder was ihr macht, wenn ihr vielleicht jetzt schon 70 seid. Und folgt uns gerne bei Instagram. Da möchten wir gerne wachsen. Ich habe mir das Ziel gesetzt, 5000 bis Jahresende. Wir sind jetzt bei 4450. Das wird also knapp, aber es ist machbar. Ja, ich mag es einfach, die Community wachsen und gedeihen zu sehen. Und da seid ihr immer auf dem Laufenden, da könnt ihr über Fälle diskutieren, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten und da erfahrt ihr eben auch, wann es die nächsten Live-Auftritte gibt, denn die werden kommen dieses Jahr noch zweimal auf jeden Fall und im nächsten Jahr dann hoffentlich häufiger. Wir sind total heiß, wir haben jetzt richtig Blut geleckt.
Ist so.
Ja.
Ja, darüber hinaus. Und darüber hinaus, wenn ihr Bock habt, uns irgendwie zu unterstützen, gebt uns einen Kaffee bei Ko-fi aus. Das ist so eine kleine Spendenseite, wo ihr uns irgendwie so einen gut gemeinten Euro reinwerfen könnt, den wir dann irgendwie in den Podcast reinvestieren. Wenn ihr Bock auf Merch habt, dann schaut mal im Shop rein. Daniel haut da immer ganz coole Designs raus. Ich finde die Sachen auch echt, also ich finde die wirklich fresh. Das sage ich jetzt nicht, weil ich sagen muss, sondern weil es wirklich so ist.
Du musst ja auch, du musst ja jetzt eigentlich auch nachrüsten, nachdem du dein Shirt verschenkt hast, ne?
Ich muss nachrüsten, nachdem ich mein Shirt verschenkt habe.
Ist das Sommer-Merch schon online?
Ja, klar.
Das ist klar, das hatte ich ja an beim oder wir hatten es beide an sogar beim Auftritt.
Ja, aber da wusste ich ja nicht, ob das so ein Sneak-Preview ist oder so. Dann habt ihr ganz lausig Werbung gemacht, dann übernehme ich das jetzt. Das Sommer-Merch ist absolut geil. Ich werde es mir für meinen Sommerurlaub auch noch bestellen. Und ich kriege keinen Rabatt oder so.
Weißt du, und diese Emotionalität hätten wir nicht hinbekommen, wenn wir vorhin diesen Werbeblock reingehauen hätten.
Ja.
Es war schon wichtig, jetzt zu warten.
Auf jeden Fall. Ja, ey, Steffen, danke, dass du wieder zu Besuch warst. Und auch wenn es ein kurzer Fall war, du arbeitest ja an einem größeren. Für euch da draußen, der Plan ist, dass Steffen so ja alle paar Monate mal reinschaut und uns Sauerlandfälle präsentiert. Er hat auch noch so 2-3 in der Hinterhand. Und auch Laura, die ja im Fall Erhängt eben am Start war, unsere ehemalige Mitbewohnerin, die habt ihr auch nicht zum letzten Mal gehört. Da war ja die Resonanz eurerseits auch sehr gut und ihr hat es riesen Spaß gemacht. Also die Gute ist auch irgendwann wieder am Start.
Das war auch eine super Folge, muss ich mal ganz kurz sagen, ganz kurz nochmal einwerfen. Das hat total Spaß gemacht, dazu zu hören. Also macht es ja immer, aber das war wirklich gut. Ich hatte heute übrigens zum ersten Mal noch so das Gefühl, so bei den ersten beiden Folgen, da habe ich mich so ein bisschen innerlich schick gemacht und heute war ich so ein bisschen so 10 Jahre Beziehung, ne? So ein bisschen lausiger vorbereitet.
Pass auf, es geht schnell, ich sag's dir doch. Ja.
Also man sieht's aber auch, du sitzt da in so einem Gammel-Shirt, so wie der letzte Lump, letztes Mal noch irgendwie so schick gekämmt und den Bart gewachsen und jetzt irgendwie gar nichts mehr.
Weißt du, Steffen, lass dir nichts sagen von dem Mann in der Höhle.
Der hat sowieso wieder keine Hose an, so wie immer.
Ich glaube, der Fabian nimmt heimlich aus La Gomera auf. Der sitzt jetzt eigentlich am Lagerfeuer und der hat irgendwie so das Meeresrauschen rausgefiltert, der Schlingel.
Ja.
Das wäre geil. Ja.
Meine Frau hasst dieses T-Shirt übrigens, weil es hat wirklich auf der Rückseite extrem viele Löcher und ich trage es eigentlich auch nur zu Hause. Mich sieht ja hier keiner.
Das ist so. Ja, ich wollte es gleich sagen, ja.
Ja, es gibt so T-Shirts, die mag man einfach, die sind bequem oder die sitzen gut und man mag die und man trägt die so quasi, bis die von einem abfallen.
Ja.
Und so ab so einem gewissen Punkt kann man die auch nur noch in den eigenen vier Wänden tragen, aber man tut das dann auch mit einem gewissen Stolz und auch einer gewissen Penetranz und Ignoranz, bis es sie halt gar nicht mehr gehen. Ne?
Und so. Bis es plötzlich unerwartet klingelt und man die Tür aufmachen muss und sich fragt, shit, was mache ich jetzt? Wo ist der Hoodie zum drüber schmeißen?
Wenn es klingelt, totstellen, wie immer. Ach, mein Lieber.
Nee, wie gesagt, Steffen,
ja,
war geil. Auch wenn du jetzt nach 10 Jahren Beziehung dich nicht mehr so schick machst für uns, aber ja. Danke, dass du den Fall präsentiert hast.
Gerne.
Auf jeden Fall, vielen Dank, war wieder mega cool. Hat Spaß gemacht.
Sind wir raus für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.